Yo, meine lieben Sankens, was geht, was geht? Willkommen zur zweiten, beziehungsweise da die erste Folge in zwei zweistündige Teile geteilt wurde, eigentlich dritten Episode von Sankenlips. Das ist jetzt die zweite Folge, aber die dritte hochgeladene Episode dann sozusagen. Ihr hört jetzt gerade quasi das Intro vor dem Intro. Ist ein bisschen chaotisch. Warum? Weil der Talk in dieser Episode irgendwann im Mai schon stattgefunden hat. Und da es aber ein sehr schönes Gespräch war mit meinem ersten Gast auch, lässt man es natürlich dann nicht verfallen. Aber es ist vielleicht ein paar zeitliche Infos betreffend oder so nicht mehr ganz aktuell. Und safe sind da auch mal ein paar Wiederholungen oder vielleicht auch mal der ein oder andere Widerspruch drin. Kann sein oder irgendwelche Doppelungen vielleicht mit der ersten Folge, ja, weil ich die ja quasi jetzt im Nachgang nochmal gemacht habe. Von daher, lasst euch da nicht verwirren. Ich habe vorhin noch ein paar Fehler gehört, irgendwie, als ich das Ding nochmal Korrektur gehört habe, weil ich beim Schneiden da den einen oder anderen Fetzen mal übersehen habe. Alles nicht so wild, ist trotzdem irgendwie ein schönes Ding geworden. Wir haben auf jeden Fall noch einen kleinen Weg vor uns, bis das Ding so komplikationsfrei läuft, dass ich damit happy bin, beziehungsweise bis da so eine professionelle Routine drin ist, kann das mal bei Sanken schon mal ein bisschen dauern, aber ich denke, für den Großteil der Zeit ist es auf jeden Fall hörenswert. Und auf jeden Fall auch sorry schon mal für die vielen Unterbrecher. Ich glaube, das habe ich am Ende der ersten Folge schon gesagt, beziehungsweise kurz angedeutet. Das ist so ein bisschen so ein Überbleibsel nach der Erkrankung, die ich hatte. Über die habe ich ja in der ersten Folge erzählt. Weil damals halt das Gedächtnis und das logische Denken nicht mehr funktioniert hat und ich quasi jeden Gedanken, der irgendwie so zugeflogen kam, sofort ungefiltert aussprechen musste, um ihn quasi nicht zu vergessen. Also es war wie so ein Schutzmechanismus dagegen. Und ab und zu habe ich halt auch noch so einen kleinen Hänger im Kopf von damals und dann kommt es halt durch. Ja, also ich feiere es auch null bei anderen Leuten, wenn einer ständig unterbricht. Das passiert bei mir auch nicht irgendwie aus Disrespect der anderen Person gegenüber, beziehungsweise ist nicht so, als würde ich es nicht merken. Aber es ist einfach, wie gesagt, so ein Mechanismus, an dem ich auf jeden Fall durchgehend arbeite und den ich versuche dann mir quasi im Verlauf dieses Podcasts abzugewöhnen. Das ist echt ein ganz gutes Training auch, so lange quasi still zu sitzen und irgendwie nicht diesem Redeimpuls nachzugeben. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe einfach ein kleines Schepperle irgendwie behalten. Teilweise kickt auch noch das ADHS natürlich mit rein, also es gibt so ein paar Sachen, die da mit verantwortlich sind, aber es ist halt, wie es ist. Ich muss irgendwie damit dealen, ihr müsst damit dealen und ich kann ja eigentlich nicht mehr machen, als das zu versuchen, auf kurz oder lang einfach ein bisschen zu ändern und da einen Gang runterzuschalten, was auf jeden Fall mittlerweile auch schon natürlich deutlich besser klappt als vor ein paar Jahren. Also ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das früher auch für andere Leute war, mit mir zu kommunizieren, quasi zur Hochphase der Erkrankung. Genau, aber das nur mal so vorne weg. Sonst ist es ja auch mega nervig beim Zuhören, also wenn man quasi nicht jedem seinen Space zum Sprechen gibt. Und auf der anderen Seite, wenn die Energy stimmt und das, wie gesagt, das ADHS halt so ein bisschen kickt dann und beide viel zu sagen haben, ist es ja auch nur ein natürliches Gespräch, wie es im Real Life halt auch so ist, ja, dass man sich irgendwie gegenseitig ins Wort fällt, überschlägt, ja, wenn man irgendwie highly motivated ist. Gerade wenn man irgendwie viel unterwegs ist zusammen oder einen hebt, überschreit man sich ja quasi auch schon gegenseitig. Wir haben uns jetzt hier nicht die Kante gegeben, wir sind nüchtern, aber wir haben irgendwie eine ganz gute, glaube ich, eine ganz gute Energiebasis zusammen und deswegen auch mal der ein oder andere Satz, der da irgendwie im gegenseitigen Gebabbel untergeht, ist auf jeden Fall dabei. Sind ja auch keine klassischen Interviews, die ich hier führe, also das wäre auch nicht der Stil, so auf den ich Bock habe, sondern es sind einfach Talks, bei denen halt jeder einfach so seine Gedankenimpulse in den Raum wirft. Entsprechend genau ändern sich da halt auch irgendwie die Redeanteile oder ja, überschneiden sich da halt irgendwie auch mal. Es wird sicher auch mal eine Folge geben, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, wo es fachlich irgendwie tiefer reingeht, also gerade wichtige Themen, von denen ich auch zum Beispiel wenig Ahnung habe oder mal ein Experte zu etwas interviewt wird, dann, dass es dann mehr diesen Antwort-Frage-Charakter hat oder dass ich da auch mal nochmal ein gutes Stück zurücktrete und halt wirklich so dann den Mann oder die Frau vom Fach dann sprechen lasse. Aber gerade mit Freunden oder guten Bekannten oder so und mit Anglern ist natürlich dann nochmal ein bisschen anderes Gesprächslevel. Genau, ansonsten ist es halt einfach natürliches Chaos, so wie bei jeder Konversation in meinem Privatleben eigentlich auch. Von daher, enjoy and get zanken. Und jetzt kriegt ihr wahrscheinlich nochmal ein kürzeres und unspektakuläres Intro zu hören. Und dann geht's los mit meinem ersten Gast. Viel Spaß. Yo, was geht? Willkommen zur zweiten Folge Sunken Lips. An alle, die sich schon mal die erste gegeben haben, vielen, vielen Dank. Und schön, dass ihr sie überstanden habt und wieder am Start seid. Falls ihr sie euch noch nicht reingezogen habt und jetzt das erste Mal da seid, macht das vielleicht am besten, weil so ein bisschen bauen die vielleicht aufeinander auf, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, es schadet nicht und mir hilft's. Deswegen, genau, checkt mal Folge 1 ab. Heute habe ich meinen ersten offiziellen Gast am Start, beziehungsweise Gast klingt immer so formell, aber halt einfach ein Dude, auf den ich richtig Bock hatte. Und ja, das ist jemand, den ich bisher noch nicht zu oft zuvor getroffen habe, um genauer zu sein, nur einmal für eine einwöchige Session, bei dem ich aber nach unserem Treffen sehr sicher war, dass ich ihn gerne als ersten Gast dabei haben und vorstellen möchte, weil es A, ein sehr guter und vor allem vielseitiger Angler ist, B, weil es jemand ist mit sehr viel Energie und ich mich immer darüber freue, jemanden zu treffen, der genauso geladen und getrieben ist wie ich. Jemand, mit dem ich meine Hyperaktivität teilen kann. Und C, weil es jemand ist, der viel zu erzählen und ja auch safe der Angelwelt was mitzugeben hat. Mehrsprachig aufgewachsen, für jede Fischart zu haben, von Frankreich nach Deutschland, von Deutschland nach Holland und jetzt gerade für eine Woche Family besuchen in Frankfurt. Und weil Frankfurt ja quasi ums Eck ist, dazu erbarmt, für eine Lip-Session zu mir nach Mannheim zu kommen, auf meine gammelige Couch. Nice, dass du am Start bist, Mann. Jakob, beziehungsweise Jacob, aka Fishing In It. Was geht, Digga?
What up, what up? Vielen Dank, Digga, dass ich hier sein darf heute.
Ja, sehr, sehr gerne, Mann.
Auf der wieder eine Freude, wirklich.
Super geil. Also wir sehen uns jetzt hier das erste Mal abseits vom Fischen und wir haben uns davor auch nur einmal eigentlich gesehen. Deswegen jetzt für uns beide eigentlich ein ungewohntes Setting sozusagen. Ne? Jetzt,
auf jeden Fall.
Es geht halt wieder
abseits vom Wasser.
Abseits vom Wasser, genau. Es geht ums Fischen, aber genau, heute mal nicht mit Rute in der Hand, aber bald. Bald haben wir nämlich Season Opening in Holland. Du wohnst da ja jetzt, du studierst da gerade 2 Jahre jetzt, glaube ich, insgesamt. Ne?
Genau.
Und genau, das will man doch gleich ausnutzen, wenn man das quasi ums Eck hat. Also deine Hausgewässer sind jetzt quasi die Urlaubsgewässer von mir und allen anderen armen Schweinen sozusagen.
Genau, die Rechnung schicke ich dann später raus.
Ja, Dicker, ich werde sie auch bezahlen. Ich werd anschaffen gehen, um die zu begleichen. Genau, also kurz, um dich vorzustellen. Also du bist jetzt 24 Jahre alt, hast du mir vorhin erzählt. Oh ne, 25. Damn, du hattest letztens Geburtstags, genau. Genau, du bist jetzt 25 Jahre alt, angelst seit, du weiß ich nicht, wie alt bist. Sehr, sehr jung, glaube ich, ne?
Ja, 8, 9.
8, 9 Jahre und studierst gerade, boah, jetzt habe ich wieder... Agrarwissenschaften auf Master, glaube ich, ne?
So sieht's aus.
Ja, genau. Aus, ja. Ist ja auch Holland eigentlich so als landwirtschaftlich so das richtige Land dafür. Auf jeden Fall, genau. Und du befischst gern alle Fischarten, ne? Das war für mich auch immer so ein bisschen, oder das ist für mich auf jeden Fall der Grund, warum das so interessant ist, glaube ich, auch mit dir zu sprechen, warum ich auch gern mit dir fische oder jetzt fischen gehe auch in Zukunft, weil wir da so ein bisschen alle Spektren bedienen wollen. Du bist sehr früh mit dem Streetfishing in Kontakt gekommen, da reden wir gleich nochmal drüber. Und du machst die Übersetzungen jetzt für die First Cast-Folgen, ne?
Ja, genau.
Französisch, glaube ich.
Genau, Deutsche, Französische und Englische. Schon ein bisschen länger, jetzt sogar über 1,5 Jahre. Und ja, es ist ein cooles Team, muss man einfach sagen. Und ich hoffe, dass ich damit halt irgendwie... Ja, in Frankreich oder wer sich auch die Videos...
Ich lass es drin, Digga, Pech gehabt. Das ist so geil. Die räudigsten 2 Minuten unseres Lebens. Nee, alles cool. Sag nochmal.
Nee, ja. Genau, also ich mache die Übersetzung für Fiskars TV und es macht auf jeden Fall Spaß. Die Jungs sind korrekt, deshalb, genau.
Und Teamfischer bist du jetzt aber bei Pitch and Strike, ne? Also genau, Lake Bandit. Was ist jetzt der Shop? Was ist der.
Also Lake Bandit vertreibt halt DRT und Marken wie Genau, Cha-Cha ist jetzt auch mit dabei und verschiedene JDM,
USDM. Also Sachen. Sehr basslastig eigentlich, aber was ja immer mehr rüberschwappt auf den europäischen Markt und
ja, alles, was das USDM, JDM-Herz so begehrt und Pitch and Strike als Marke auch innerhalb von Lake Bandit und ja, eine Marke, die sich jetzt, ich denke mal, wahnsinnig entwickeln wird. Ne? Also Caption ist da auf jeden Fall hinterher und mit dem ganzen Pro-Stuff auf jeden Fall sehr Bock.
Ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja, ich meine, es gibt ja jetzt schon Köder, die draußen sind und sich auch bewährt haben. Die Seleskro ist einer meiner absoluten irgendwie Kicker-Favoriten.
Kannst ja gleich eine kleine Story eigentlich zu droppen, oder? Die letztens irgendwann stattgefunden hat mit der Seleskro, mit den zwei Barschen, mit dem einen Barsch.
Ja, ja, das war absolut crazy, wo wir gefischt haben. Free Week gefischt, Biss gehabt, abgerissen. Und dann irgendwie 20 Minuten später denselben Fisch mit der Seleskraw, selbe Montage.
200 Meter weiter, oder?
Ja,
oder?
Ja, also so, ja,
seit und
so
das Meter geht weiter. Nur mit der Seleskraw. Das würde mit einem anderen Krebs nicht funktionieren.
Du hast es auf den Punkt gebracht.
Marketingende. Nee, genau, also genau, du bist bei denen quasi jetzt drin. Jetzt seit Anfang diesen Jahres so.
Ja.
Bin auch echt gespannt, was da kommt. So ist echt, glaube ich, eine sehr coole Dynamik, die sich jetzt so in diesem JDM-Bereich in Deutschland entwickelt, so, weil das war
ja
bis jetzt alles sehr europäisch geprägt bei uns, aber das schwappt ja jetzt immer mehr rüber, also ganz cool, dass du da jetzt so ein bisschen von Anfang an mitmischt. Genau, und die Glideways sind ja auch dann...
Swimbait Republic ist auch bei Lake Bandit, also das ist doch richtig geiler Scheiß. Als ich die das erste Mal gesehen habe, da ist es halt einfach ein Swimbait, der eine perfekte Größe hat. Vom Gewicht her auch in vielen Routenspektren passt. Ne? Da kann man sich auch irgendwie eine Heavy-Hash-Route nehmen oder ja, genau, da braucht man halt nicht den übelsten Besen. Und der fischt sich halt super einfach.
Absolut.
Also andere Baits, der DRT ist ein bisschen komplexer, auch sehr einfach zu fischen, aber dann weißt du, es gibt halt so Baits, da braucht man
die richtige Kadenz. Ja, die auch vielleicht ein bisschen nischiger sind, so ein bisschen.
Genau, ne, da braucht man die richtige Kadenz oder keine Ahnung was und der Glidebait, den wirfst du aus und der schwimmt dir selber.
Schaust ihn an und er macht schon die Kurven. So.
Ja, so nee, aber
ich kann es jetzt also auch, ich habe den jetzt seit auch das zweite Jahr im Einsatz und es ist so nice, wie zuverlässig du den animieren kannst, egal ob jetzt über Route oder Rolle. Und es ist halt sau wichtig, dass du dich so in jedem ekligen Routenwinkel drauf verlassen kannst, weil oft, ne, du weißt es selber, so beim Swimmin-Fischen kommt der Pike gerade raus und dann musst du in dem Moment halt geil reagieren. Das ist ja oft bei vielen Ködern so, dass du dann erstmal irgendwas aufrollen musst oder nochmal was machen musst, damit er wieder in diese Ausgangsposition geht, wie zum Beispiel oft bei einem Jerkbait oder sowas, also bei einem Hecht-Jerkbait. Und bei dem ist es wirklich so, das Ding läuft wie Butter. Also check die auf jeden Fall aus. Swimbait Republic, Glideway, ich glaube 176 oder was ist die Größe?
176, genau.
Ja. Und geile Farben auch, also es wird jetzt auch ein bisschen erweitert, glaube ich, um so ein paar andere Dekore noch. Mega geiles Finish, einfach super, super sauber verarbeitet. Schöne Ästhetik von den ganzen Gillplates ausgearbeitet. Alles ist wirklich ein guter Bait für faires Geld. Also der kostet so ein 60er rum, glaube ich, für
reguläres Euro, also Geld. In der Welt der Glidebaits und Swimbaits, also wirklich eigentlich ein super fairer Preis, wie ich finde. Und für die Qualität, die man bekommt. Gibt es auch noch Spare Parts und Aufklebgewichte, die man noch bekommt.
Genau.
Also damit kann man wirklich sofort losziehen und Fische fangen.
Ja, voll geil. Ja, genau, das sind jetzt so die ich würde sagen, so die Eckpfeiler, momentan so die Eckpfeiler aus der Ecke, wo du jetzt gerade aktiv bist. So wird auch safe noch vieles kommen, wahrscheinlich auch im Bereich Routen und so weiter, denke ich mal, oder?
Genau, Pitch and Strike bereitet auch eine ganze Line vor. Da kommt auf jeden Fall noch ein paar Sachen und ich bin mal gespannt, es sollte jetzt auch alles demnächst rauskommen. Können sich da so viele Leute freuen, vor allem halt, muss ich sagen, im höherpreisigen Segment vielleicht, aber vom Finish und von der Qualität her absolut edle Verarbeitung und ja, Produkte,
geile die da
rauskommen sollen und
können
Leute gespannt sein.
Nice. Wir können ja so ein bisschen, also erstmal so würde ich dich einfach ein bisschen vorstellen, beziehungsweise du kannst dich eigentlich selber vorstellen, aber so was ich jetzt von dir weiß, was ich im Kopf behalten habe, war, also deswegen wollte ich dich unter anderem auch drin haben, weil du hast eine sehr interessante Background-Story auf jeden Fall, also ein bisschen so quer durch Europe bewegt, quasi in Frankreich geboren. Nee, halt hier geboren, nach Frankreich gezogen, andersrum.
Andersrum.
Okay, ja. In Frankreich geboren, da aufgewachsen, in Paris.
Ja.
Dann irgendwann mit, wann nach Frankfurt gezogen?
2014, genau, da war ich auch selber 14.
Ja. Ah ja, okay, ja. Und genau, dann hast du noch einen senegalesischen Background.
Genau, mein Vater ist aus dem Senegal, meine Mutter ist Deutsche.
Okay.
Und wie du schon gesagt hast, selber
wie,
in
Paris. Wie kamst du zu Frankreich? Also.
Die haben sich, glaube ich, damals im Studium kennengelernt oder sowas.
Ah, okay.
Genau. Und dann mich und meine Brüder auch bekommen. Genau, und in Paris dann mit den vier, da, also uns vier, die drei kleinen Brüder dann auch aufgewachsen.
Ja, Mann.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist halt einfach so, ich glaube, da bist du auch eine sehr potente Angelschule durchgegangen, so wie ich es mitgekriegt habe. Ne, das hat ja so ein bisschen auch deinen jetzigen Werdegang geprägt. Also du bist da quasi in das Streetfishing-Mekka reingeboren worden oder reingeworfen worden, weil gegenüber in deiner Strada der Teamco-Shop, glaube ich, aufgemacht hatte, oder? Deine Kollegen haben da damals den Import gemacht, oder wie war das?
Ja, genau. Wir hatten das große Glück. Wir sind dann irgendwann von einem Bezirk ins andere gezogen. Und da war tatsächlich das Büro von French Stadt Fishing. Und die haben damals, die haben schon Anfang der 2000er, ich glaube 2007 haben die angefangen, 2007, 2008. Sehr gute Kollegen von mir. Und ja, ich hatte jetzt irgendwie keinen Background. Meine Mutter ist irgendwie keine Anglerin, desto weniger mein Vater. Und irgendwann habe ich so ein Kit von Aldi oder von Lidl, glaube ich, bekommen. Also diese schmutzigen Angelkits mit diesen fluo-gelben Jig-Haken und so. Dadurch bin ich so ein bisschen ins zum Angeln gekommen. Und genau.
Hast du auf das Kit schon was gefangen gehabt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also okay, ja, das war dann eher geil, Alter.
Also ich glaube, meine ersten Male angeln war so, glaube ich, auf Karpfen in so einem Tümpel.
Aber also deine ersten Male angeln waren dann komplett mentorlos sozusagen. Du hast mit diesem Kit dann wahrscheinlich so die ersten Fische überhaupt gehabt, oder?
Ja, ich schwör's dir, die ersten Perücken so auf der Spinning. So. Ich war nämlich mein Vater, der nach einer halben Stunde ist er selber ausgerastet, weil er nicht mehr wusste, wie man dieses ganze
Perücken hör auf, nimm lieber Drogen, mein Sohn.
Ich schwör's dir, aber ich bin ja, also ja, das war die ersten Fänge waren, glaube ich, ein paar Karpfen in so einem Tümpel da in der Nähe von Paris. Und aber das war, ja, ich glaube, relativ zeitnah dann. Irgendwann bin ich dann diese Straße von uns runtergelaufen. Und da war in so einem Schaufenster so ein Bass als Teddybär.
Boah, weißt du? Geil.
So ein Bass-Teddybär. Und auch halt ein Bass-Aquarium mit einem Bass drin.
Wie gut ging es dem Bass? Da hat er ein Holzstück drin gehabt? Oder war der nur in so, wie in so einem Lobster-Aquarium-Restaurant? Dann so nur Glas, Alter.
Ah, Digga, der hat auf so ein besseres Ende gewartet. Nee, tatsächlich, meine Kollegen hatten... Die hatten den, glaube ich, irgendwann mal gefangen. Tatsächlich auch im Kanal da, wo wir geangelt haben und auch in der Nähe, also 5 Minuten zu Fuß gewohnt haben. Mm. Und die hatten natürlich Struktur und so drin. Das hatten die. Und zwar auch ein ziemlich großer Aquarium, weil es halt über die ganze Länge des Büros halt ging.
Nice. Ich glaube, so ein Bass, der wahrscheinlich sitzt der auch nur die ganze Zeit in. Ja, wobei der schwimmt schon, aber so ein Bass ist ja so ein Ambush-Predator. Das heißt, der sitzt wahrscheinlich so unter irgendeinem Holzstück so wahrscheinlich die meiste Zeit in dem Aquarium, wie so eine Kröte oder so eine Schlange oder so.
Ja,
sowas,
genau.
Oder?
Und das ist halt zwar, aber trotzdem, ich weiß gar nicht, ob ich das damals wusste, dass es ein Bass war. Aber
ja, okay.
Ich wusste nur, ich erinnere mich halt nur irgendwie vom Bild von diesem Teddybärfisch und dass ich halt reingegangen bin in der Tür, weil ich dachte, es wäre vielleicht ein Angel.
Dein Bauch hat dich da reingetragen, oder?
Beste Entscheidung meines Lebens, so, ne? Aber ich schwör's dir, ich bin Tür aufgemacht, reingelaufen und da drehen sich so 4 Dudes um, die am Computer gearbeitet haben und meinten so, ja, womit kann ich dir helfen, so. Und ich meinte, es tut mir leid, ich dachte, es wäre irgendwie ein Angelladen und so. Und die meinten dann sofort, ey, ist zwar kein Angelladen, aber Digga, du kannst gerne immer mit uns angeln gehen in der Mittagspause, weil, wie gesagt, wir haben 5 Minuten vom Kanal gewohnt.
Undenkbar in Deutschland, also von dem, was ich zumindest so weiß aus meiner Heimatstadt oder was man jetzt so mitkriegt, so, es gibt schon freundliche Tackle-Shops, aber so dieses offene Mitnehmen, teilen, scheren, das hast du ja hier nie so wirklich, oder? Also vielleicht früher war es so.
Ja, also ich
geh mal hier in so einen Tackle-Shop, Digga, da wird keiner sagen, komm mit mir in der Mittagspause angeln.
Ja, also wie gesagt, also Herzensmenschen auf jeden Fall, auch Leute, mit denen ich immer noch sehr gut in Kontakt bin und auch leider ein tragisches Ende gefunden hat vor 2 Jahren, aber genau, das kann ich vielleicht noch später drauf eingehen.
Ja, also letztendlich, genau, das ist ein bisschen so chronologisch, also letztendlich waren das jetzt quasi so Dudes, die schon mega in diesem Bass-Japan-Tackle-Game irgendwie drin waren. Du bist dann so bei denen unter ihre Fittiche gekommen. Dann seid ihr zusammen Streetfischen gegangen in Paris. Das hat dann auch wahrscheinlich funktioniert, nehme ich mal an. Du hast dann so langsam also
ein bisschen hängen
geblieben. Ja, und ja, zu dieser richtigen Angelei oder zu dieser Sportangelei gefunden quasi. Und also das war lustig, weil das war wahrscheinlich die Zeit, wo es hier noch so State of the Art war, so einen gelben Twister die Buhnenkante entlang zu jiggen, oder?
Wahrscheinlich. Ja, Buhnenangeln, das kannte ich gar nicht. Das kannte ich auch gar nicht. Das kannte ich dann nur später irgendwie, als ich dann tatsächlich auch irgendwie Angelmagazine aus Deutschland gekauft habe.
Aber das war auch das Einzige, was drin war. Also
ja,
bei uns.
Ja, wahrscheinlich, wirklich.
Das war noch so die Zeit, wo im Blinker, wo so diskutiert wurde, so mit Blechköder oder mit modernem Gummifisch auf Hecht. So, das war so die Ära. Und dann gleichzeitig war es so die Ära, wo es halt irgendwie Stand-up-Jigkopf oder Rund-Jigkopf waren so die einzigen Fragen, die man sich da so gestellt hat, irgendwie gefühlt.
Ja, ich bin da erst in das ganze Deutschland-Thema Zahnangeln erst viel später reingerutscht. Also,
du aber hast auch französische Magazine dann gepumpt davor? Oder
ich glaube sogar, die ersten Magazine habe ich durch meine Kollegen tatsächlich irgendwie Bass Magazine aus Japan, Alter, 2008, 2009.
Direkt rein, ja.
Und die haben da damals halt den Vertrieb für Teamco, Reigns, diese ganzen Marken gemacht, Tulala, die heutzutage auch wieder am Kommen sind und so. Also ja, auf jeden Fall ein ziemlich großes Spektrum halt in Japan-Marken betrieben haben. Und es war, ja, wenn man jetzt zurückblickt natürlich, also das war, und es ist unglaublich, ne? Also es war einer der besten Zeiten meines Lebens, so was
anderes. Würdest du sagen, jetzt unglaublich, weil du quasi diesen Coincidence hattest, zu der Zeit an dem Fleckchen irgendwie unterwegs gewesen zu sein und halt diesen Job zu treffen? Oder jetzt allgemein, weil Frankreich irgendwie schon so weit entwickelt war zu der Zeit, angeltechnisch auch?
Oder? Nee, ich denke tatsächlich, in Frankreich waren es auch so ein bisschen die ersten mit Streetfishing, die angefangen haben und auch mit.
Ist es so das Urzentrum davon da?
Würde ich schon sagen. Also zu dieser Zeit, also vom Streetfishing damals auch dann irgendwie die Wettbewerbe angefangen, die FDL Fishing School für Kiddies in Paris irgendwie eine Angelschule aufgemacht haben. Das war aber dann irgendwie 3-4 Jahre nachdem wir immer regelmäßig. Und ja, bis jetzt wieder aus dieser Crew irgendwie lebenslange Freunde geblieben.
Mega nice, Mann.
Und es war halt, es waren so meine Vaterfiguren im Angeln. So, ne? Und
leben
waren,
die Jungs noch in Paris, die meisten?
Viele leben noch in Paris auf jeden Fall. Es hat sich dann auch ein bisschen gesplittet, ne? Wie es manchmal halt im Angelgame ist.
Ja, oder auch erwachsen alles glatt werden gelaufen. Halt
genau, so genau. Ne? Aber viele sind noch alle in Paris so und ich sehe die eigentlich auch regelmäßig über die Jahre. Deshalb, aber vor allem, sage ich mal, 2-3 Leute sehr entscheidend und halt der Fred vor allem. Und Fletcher Fishing, der das Ganze eigentlich gegründet hatte mit dem David.
Der quasi verstorben ist jetzt.
Genau, ne? Der ist vor 2 Jahren tragischerweise umgekommen.
Das ist halt echt übel,
aber ja. Das war halt wirklich, Digga, der hat uns mitgenommen und dafür bin ich ihm halt auf Lebens... Also uns,
der war auch älter als ihr alle, ne?
Ja, ja, genau. Wir waren, Digga, Kiddies, also Rotzlöffel. So, ne? Ich war irgendwie 8, 9, 10 Jahre alt und dann halt mit meinen Brüdern, Digga, die dann mit 3, 4 Jahren dann schon irgendwie auch am Kanal
saßen. Und das ist so jetzt an dem Punkt so voll ein interessantes Ding, wie wichtig so eine Mentor-Person ist, also ohne, dass man jetzt sagt, oh, der ist jetzt mein komplettes Vorbild, aber halt einfach so eine Guiding-Person, die dich mitnimmt, die dir so ein bisschen die Passion beibringt, so, ich glaube, das ist so entscheidend für deine spätere Entwicklung, wenn du gerade im Kindesalter sowas hast, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wir haben auch schon mal dieses Thema mal gehabt, aber ich finde so, oder man sieht es ja bei den Leuten, die mega früh mit dem Fischen angefangen haben, die haben jetzt im Alter eine ganz andere Passion wie die, die halt spät anfangen. Ja, also jetzt natürlich jetzt nichts gegen die Leute, die auch irgendwie später ihren Angelschein machen. Das ist jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach der, dass ich eher so diese geisteskranke Begeisterung, diese kindliche Begeisterung irgendwie bei den Leuten sehe, die super früh eingestiegen sind und als ob sich so dieses Kindliche halt transferiert hat bis ins Alter. Weil alle, die spät anfangen, die sind schon so ein bisschen abgestumpfter durchs Leben. Ne? Es ist alles nicht mehr so wow, und so wie so früher in Toys R Us Laden gegangen bist, ist was anderes, wenn du jetzt in den Laden gehst sozusagen, ne, und das ist halt geblieben auch beim Angeln, so, und deswegen ist es so wichtig, dass du als Kind von solchen Dudes oder von solchen Leuten mitgenommen oder entdeckt wirst, und ich glaube, da bin ich auch so dankbar. Ich hatte jetzt zum Beispiel nicht so eine krasse Vater- oder so eine Role-Model-Figur so, wie jetzt du vielleicht mit dem Fred, aber ich bin so dankbar, dass mein Opa mich mit 7 in Russland irgendwie mit der Angel in Verbindung gebracht hat, weil Digga, als Kind so, ich war so voll der Introvert, nur Malen und Natur, und auf einmal bin ich so 6 Wochen im Angelurlaub, also im Sommerferienurlaub, und bin da die ganze Zeit nur an diesem See, Digga, und ich bin da so weggetaucht in dieser Welt. Ich habe mich das ganze Jahr nur darauf gefreut, da diese Fische zu ärgern, so. Das ist verrückt.
Das ist genau dasselbe. Also ich erinnere mich, Digga, wir hatten mittwochs nachmittags immer frei in Frankreich.
Mhm.
Und das war vor allem mittwochs nachmittags, das war so die Zeit, da nach der Schule, erste, was ich gemacht habe, nach Hause, noch nicht mal gegessen, Rute geschnappt, sofort ans Wasser mit den Jungs. Mhm. Weil ich wusste, die sind da, am Büro geklopft, geht ihr heute angeln? Ja, auf. Und ich habe wirklich, ich schwör's dir, ich habe nur ans Angeln gedacht mit meinen Brüdern.
Voll geil. Wie war das denn, was für einen Status oder Stellenwert hatte so Angeln in der Schule dann? Weil ich fand's, ich weiß noch genau bei mir, ich fand es so uncool, dass ich Angler war mit so 13, 14 in der Schule, weil da halt keiner geangelt hat oder ich wusste das zumindest von keinem. Und es kam mir halt vor wie so ein Opfersport, Alter. Weißt du, was ich meine? Aber als ich am Wasser war, war ich, oder halt mit den Jungs dann außerhalb der Schule, fand ich es halt wieder voll geil. Aber in der Schule habe ich mich sogar fast schon ein bisschen geschämt, weil es einfach nicht so diesen, da stand ich auch noch nicht so komplett zu meinem Ding, ne, was ich mache. Du weißt ja, Jugendalter ist so ein bisschen Anpassung, bla bla. Aber das war nicht so, wie wenn du jetzt gekommen wärst und sagst, boah, ich bin ja auf Skateboard gefahren. Da habe ich mich nie für geschämt, da fand ich es cool so, ja, weil ich halt auch wusste, was für einen gesellschaftlichen Status das so hat. Angeln war so, boah, hoffentlich findet es keiner raus, sonst bin ich halt der letzte Lelek, Alter. Wie war das bei dir? War das in Frankreich anders oder war das auch so, es war jetzt auch nicht so der Womanizer-Sport wahrscheinlich?
Bei mir würde ich schon sagen, dass es ein bisschen anders war, weil die Jungs waren auch ziemlich deep, was Musikszene angeht
das und
was
halt Skater-Szene geil, ja. angeht.
Und für mich, die waren einfach cool auch.
Ja, weißt du? Ja.
Deshalb habe ich mir das im Nachhinein, wenn ich das, drüber nachdenke, habe ich mir da nie wirklich groß Gedanken gemacht. Und weil ich halt auch in Paris, so, ich habe halt auch, Fußball gespielt und so, Digga, aber das war, und in der Schule, ich habe es eigentlich auch schon immer offen kommuniziert, dass ich angehe und so.
Ja.
Ne? Deshalb, interessant.
Cool. Ja, also mega, wir haben noch nie drüber geredet, das ist sau interessant, Alter. Weil so jetzt so, Digga, so jetzt, ich bin jetzt ja älter und ich würde sagen, so mit 30 ist es eigentlich eher weird, dass du sagst, ja, du gehst irgendwie als Erwachsener raus und ärgerst halt einfach Fische zum Spaß. Ja. Aber jetzt gehe ich halt so komplett mit erhobener Brust, was mein Hobby angeht, raus, weil ich halt komplett dazu stehe, weil ich es liebe, auch schon ewig, ja. Aber so, ich sag's nur in dieser Jugend-Kinderzeit, weil ich eben keine, wahrscheinlich nicht wie du halt diese Person hatte, die auch so in die niceren Sachen mit involviert waren, wie Mucke oder Skaten oder so, weil das war auch immer so mein Approach zum Angeln, so auch mit dem Sanken hat es ja so ein bisschen diesen Flavor, sag ich mal. Aber das habe ich in Deutschland vermisst. Das gab's nie. Mhm. Und du hast halt so sozusagen das Glück gehabt, genau die Leute um dich rum zu haben, die diese ganzen Sachen, die diese Lebensfreude verkörpern, Mucke, Brettsport und so weiter. Und auch so, ich meine, du weißt, wie das ist da, so die Einstellung, wenn du diese Sachen machst, das sind ja immer der ähnliche Schlag Leute. Ja, die helfen einander, die sind einfach cool drauf, die lieben das Leben und so weiter. So läuft das halt. Und wenn du das Angeln damit rein twistest, damit reinbeziehst in diese Konstellation, dann hat das ja auch einen anderen Stellenwert, wie wenn ich in Bayern bin und das Einzige, was du damit Angeln verbindest, ist halt irgend so ein bierbäuchiger Opa mit einem grünen Stahlvorfach. Das ist halt ein ganz anderer Film, ne?
Wie jetzt ja, so das war ein ganz anderes Setting, sag ich mal, ne?
Ja.
Also, ja, hat man immer diese Reaktion, ja, irgendwie du angelst, sitzt du da die ganzen Tag auf dem Stuhl so.
Hast du diese Fragen damals auch gehabt oder war denen klar, dass du so Streetfish, dynamisch und irgendwie anders unterwegs bist?
Naja, die Sache ist halt so, ich bin halt auch in die Schule so in meiner Hood so gegangen und da haben die mich ja auch teilweise getroffen am Wasser, weißt du?
Ja.
Und halt, und dann nicht irgendwie nur alleine, sondern wir waren ja seitdem, also es ist in Paris, es hat sich ja auch unglaublich entwickelt da, die Streetfishing in Paris. Aber es kamen dann auch immer mehr junge Leute dazu. Und dadurch, nach so, ich weiß nicht, ich glaube so 2014 rum, haben die dann auch diese FDF Fishing School für Kiddies aufgemacht, die kostenlos war.
Geil.
Und dann sind die dann halt mit mehreren Kiddies, weißt du? Und dann haben es andere Kiddies gesehen. Und ich finde, das ist halt auch eines der schönen Aspekte unseres Sports, so vor allem für die Jugend, was Fred und die anderen auch immer gepusht haben, dass man die Kiddies mitnimmt. Und das fand ich halt, dieser Switch.
Ja.
War halt hardcore, als ich dann nach Deutschland gezogen bin, weil ich war, ja, wie gesagt, 14.
Digga, ist
irgendwie schon anders. 4, 6 Jahre geangelt oder so. Und dann vor allem meine Brüder auch, meine 3 jüngeren Brüder, auch hardcore geangelt. Und dann erklärst du ein Kind, der unter 10 Jahre, ja, so wirklich alleine angeln gehen, darfst du ja wirklich erstmal nicht.
Das ist wie so eine Beschneidung, Alter. Das ist richtig schlimm, Mann.
Ich schwör's dir.
Ja. Ja, klar, ich meine, das sind halt einfach irgendwie halt. Über die Gesetze braucht man nicht reden. Ich verstehe schon irgendwo, ja, Umgang mit Fisch, bla bla, aber Dicker, du, das Alter, wo du wirklich Begeisterung entwickelst für ein Hobby und wächst, so, da wird dir das quasi genommen, selbstständig daran zu arbeiten. Das ist schon echt traurig, Mann. Und natürlich auch so dieses Offene. Und da muss man was noch mit reinspielen, ist natürlich die Tatsache, dass du hier einen Angelschein brauchst, auch so erstmal machen musst, etc. Das hast du in Paris ja, glaube ich, nicht. Ne? Oder in Frankreich hast du ja diese Departement-Karten oder wie läuft das nochmal? Ich weiß
ja, genau, da kaufst du dir eine Karte, so wie in anderen Ländern wie in Holland oder so, ne?
Wie eigentlich in allen Ländern außer Deutschland, ja. Weil an sich finde ich das Prinzip des Angelscheins ja nicht schlecht, wenn das wirklich dem dient, dass die Gewässer geschützt werden oder die Fischbestände oder dass man Überblick darüber hat, welche Leute ans Wasser gehen. Aber lustigerweise sind ja die Angelgründe hier nicht besser als in anderen Ländern, obwohl wir das strengste System haben. Also da sind die Fehler dann irgendwo anders in dieser Fischereipolitik zu suchen, auf jeden Fall. Entnahmeverhalten etc. Das Fass machen wir jetzt nicht auf, das können wir eigentlich mit jedem besprechen. Dafür bist du jetzt nicht individuell hier eingeladen worden, weil das können wir sonst jetzt auch 3 Stunden platt treten. Genau, also Paris etc., pipapo, anglerische Entwicklung, mega geil. Und dann bist du, ja, dann bist du nach Frankfurt gegangen, war dann so Pubertätszeit, hast du ja gesagt, 14, ne?
Genau, so. 14, ich bin dann...
Hast du in der Pubertät so zwischen, sagen wir, 14 und 20 so das Angeln ein bisschen zurückgestellt gehabt?
Nee.
Voll geil, da bist du auch nämlich krasser als ich unterwegs, weil ich hab's nie aufgehört. Aber ich hatte Phasen, wo halt vielleicht für ein, zwei Jahre mal irgendwie ein bisschen Saufen wichtiger war, ein bisschen Party. Dann habe ich halt zu der Zeit noch Sport machen können. Da war ich mehr Snowboarden, mehr Skateboarden. Da hat das irgendwie mehr Gewicht gekriegt. Das ist nie ganz ausgestorben. Aber das hätte mich jetzt interessiert, ob du wirklich konstant mit dieser mit diesem Level durchgezogen hast.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe halt, wie gesagt, auch das große Glück, dass ich es nicht nur alleine betrieben habe, sondern mit meinen Brüdern.
Das ist halt nochmal eine andere Dynamik, klar. Weil du kommst ja dann nie ganz davon weg. Das heißt, daheim, es muss nur einer von vier Bock drauf haben, dann bleibt die Flamme quasi am Lodern wahrscheinlich.
Und da haben halt vier von vier Bock. So.
Und das ist so geil, Alter.
Und deshalb, ich hatte immer jemanden, mit dem ich angeln gehen konnte.
Ja.
Und musstest. Und ich auch, wenn ich habe, wie gesagt, ich habe ja nebenbei Sport und wie gesagt auch privat und keine Ahnung, immer die und das. Aber ein anderer Fakt war, dass wir halt immer nah am Wasser gewohnt haben eigentlich. Und da bin ich eigentlich auch meinen Eltern
dankbar. War das Zufall, ne? Oder haben deine Eltern gesehen, okay, das ist der Weg für die Jungs, wir müssen, im Idealfall kaufen wir uns ein Hausboot.
Ich glaube, meine Mutter war sehr froh, vor allem in Paris so eine kleinere Wohnung gewohnt und so. Die war sau froh, dass wir eigentlich nie zu Hause waren und immer am Wasser, weißt du?
Ey, es ist mega, also wirklich hier, deine Eltern kenne ich nicht, aber Props an deine Eltern auf jeden Fall. Und Props oder Shoutout an alle Eltern, die Leidenschaft ihrer Kinder pushen oder erkennen, in welche Richtung die Kinder tendieren und das dann einfach fördern. Weil damit, wenn ihr den Kids was mitgebt, glaube ich, in dem Alter, damit saved ihr im Idealfall ihr scheiß Leben. Weil mir hat man das Angeln wirklich mein Leben gesaved die letzten Jahre. Und ich kenne ganz viele Leute, und ich glaube auch ganz viele, die wir noch nicht kennen, für die das einfach so ein Guidefaden fürs Leben ist. Ja. Und diese Weichen werden immer schon in der Kindheit gestellt. Ja, wenn jemand eine scheiß Kindheit hatte mit ganz vielen schrecklichen Ereignissen, wird er sein Leben lang leiden, ja, oder Therapie machen müssen, was auch immer. Und wenn Kinder aber eine geile Kindheit hatten oder irgendwas an irgendwas gearbeitet und irgendwas entwickelt haben, was ihnen Bock gemacht hat, die bleiben da, also die Begeisterungsfähigkeit haben, die bleiben dann einfach dran. Und damit, also letztendlich bereichert ihr einfach damit das Leben von den Leuten so. Das ist deswegen, genau, an alle Eltern, die das machen, fette Props. Und
Shoutout auf jeden Fall. Safe. Ja. Und auch in Frankfurt, wie gesagt, wir haben da auch relativ nah am Wasser gewohnt. Und deshalb, also wirklich Fußnähe, ne?
Und wie war dann die Diskrepanz zwischen der Ausbeute in Paris und zwischen der Ausbeute in Frankfurt? Weil die Zeit, wo du jetzt angibst, ich würde schon sagen, vor so 10 Jahren waren Deutschlandgewässer echt nochmal ein anderer Schnack als jetzt. Wie lief's?
Wie bist du eingestiegen? Für mich oder uns war es schon eine Bereicherung, sag ich mal.
Mhm.
Wo ich wirklich schmerzlich, also verzichten musste, waren dicke Barsche. Weil in Paris waren Streetfishing halt, und damit bin ich aufgewachsen, Finessefischen auf dicke Barsche.
Was waren so Durchschnittsbarschgrößen an einem guten Angeltag bei euch, wenn ihr jetzt so mit den Jungs losgezogen seid in Paris?
Naja, also man hat jetzt nicht immer die größten, also 40er hatten wir schon jedes Jahr auch, also sag ich mal so 5 bis 10 Stück am Kanal.
Pro Nase so, im Jahr so.
Ja, genau. Aber sonst waren es halt so eher, wir haben eigentlich damals nicht so krass auf die Größen geschaut. Ich sag dir ehrlich, wenn wir angeln waren, wollten wir eigentlich eher Fisch fangen, so, ne? Also mehrere Fische fangen.
Ja,
und dann hatten wir Tage schon irgendwie mit über 100 Barschen, so um die 25, 30 und dann ist mal doch auch ein
40. Geil.
Also wir haben auch wirklich rückblickend die Hochzeiten von Paris mitgenommen, was die Fischdichte angeht.
Wird da entnommen? Oder hat das da schon wie in Amsterdam oder so? Weil das habe ich dir, glaube ich, auch mal so ganz kurzer Exkurs nur für eine Minute. Ich habe mal irgendwo so ein Studiending gelesen gehabt oder so einen historischen kurzen Artikel, wo es irgendwie darum ging, wie sich das Angeln in verschiedenen europäischen Ländern entwickelt hat. Und da haben sie so Deutschland gegenüber Holland in Vergleich gestellt. Und da war es einfach so der Background, dass in Holland die Leute mit der Intention rausgegangen sind, um die Fische aus Spaß, aus Socializing herauszufangen. Da haben sich so die Opis irgendwie getroffen, haben Barsche gestippt und haben die wieder zurückgesetzt. Und bei uns hatte das halt von Anfang an diesen Nahrungsbeschaffungs-Swagger, sage ich mal. Deswegen, ich weiß wirklich nicht, wie war es in Frankreich? Weil Frankreich ist ja ein Fischesserland, sage ich mal, wenn es jetzt so an die Küsten geht, Meereszeug etc. Aber wie ist es so mit den Süßwasserfischen oder in Paris? Wurde da abgeschlagen oder war das da auch so dieser sportliche Aspekt?
Ich habe noch nie irgendwie groß jemanden mit einer Tüte voller Barsche, wie man das manchmal in Deutschland sieht, getroffen. Also und vor allem, weil es eine City ist, die meisten Leute Sind auch sehr freundlich, ne? Also wenn die dich am Wasser begegnen oder so, ey, die erste Frage meistens, gibt es hier wirklich Fisch hier in Paris, ne? Weil man muss ja auch sagen, ist ja halt Dreck oder im Wasser, sage ich mal zumindest. Die Wasserqualität wird von Jahr zu Jahr besser über die Jahre. Mhm. Aber so entnommen wurde da nicht, außer vielleicht Schwarzangler, aber die entnehmen jetzt auch nicht die Massen. Also das war, aber wenn ich zurückblicke...
Ja, und die haben auch meistens, glaube ich, nicht das Skill-Level, um quasi wirklich einem Gewässer Damage
Schaden anzurichten.
Außer, nee, auf Russia hier irgendwie so Legeleien mit 20 Haken und Wurm, das kann man bestimmt...
Das haben wir auch schon, solche haben wir auch schon aus dem Wasser gezogen, aber das war jetzt vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Aber damals, ich erinnere mich, Digga, da sind wir zum Kanal gelaufen, hast du eine Stunde gefischt, hast du schon so seine 20 Barsche um die 25, 30 gefangen, so.
Da lernst du halt auch, also Frequenz, also klar, große Fische fangen ist das eine, aber an Frequenz lernst du halt, an Resonanz. Ne? Also wenn du jeden Tag 20, 30 oder jede Session 20, 30 Fische hast, kannst du halt ganz schnell Sachen rausfinden, wie funktioniert welcher Bait, Führung, bla bla bla. Vor allem, du bist ja ständig mit deinen Brüdern und den Atzen von dir unterwegs gewesen. Das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich auch ganz gut gepusht. Also ich denke mal, das wird den Großteil dazu beigetragen haben, dass du jetzt einfach so ein vielseitiger Angler bist und halt auch so in den Finesse-Techniken oder halt in den, ich sag mal, im JDM-Bereich auch so drin bist, ne?
Auf jeden Fall, ich meine, aber das ist auch das, was du sagtest, wenn dich jemand wirklich an die Hand nimmt, dann geht dieser Prozess halt auch unglaublich schnell. Und für mich sind es immer noch die geskilltesten Angler, ne?
Also, ja, ja.
Also wenn ich die, wie die angeln oder schon damals geangelt haben, das war unglaublich. Ich meine, irgendwie.
Und muss sagen, als Kind, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, als Kind lernst du viel schneller. Ja, dein Gehirn wächst ja noch in der Zeit. Was weiß ich, die Neuronen verknüpfen sich da. Und wenn du jetzt die Sachen siehst, so ist es das eine. Aber wenn du die als Kind voller Begeisterung von den Leuten dann abguckst, das geht sofort in Fleisch und Blut über. So.
Ja, das war, wie du sagst, die Lernkurve, ich hätte keine bessere mehr erhoffen können.
Ja.
Also mit den Jungs. Und das war. Von damals halt, wie gesagt, Spitzentackle und das waren ja auch Jungs, die schon irgendwie seit 20 Jahren schon so angeln eigentlich, ne? Und zu einer Zeit, wo es halt noch nicht so verbreitet war oder zumindest halt medial auch noch nicht so breit gefächert war.
Interessanter Punkt, das wäre nämlich auch jetzt so eine Frage gewesen, die ich mir auch gerade gestellt habe. Wie hat sich das dann gespreadet? Weil das war ja noch nicht die Zeit von Insta, glaube ich. Insta kam irgendwie, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so. Frühestens hoch. Da hat eigentlich Insta dann gerade erst angefangen, oder? So zu der Zeit.
Ja, damals war Facebook und so, aber ich habe ja auch relativ spät mit dem Ganzen angefangen. Und damals, was für uns sehr groß war, waren halt die ganzen Videos, vor allem aus Übersee, halt Japan-Videos, irgendwie für die es kennen, Brush Biwako und irgendwie diese ganzen Lure News TV. Wie gesagt, im Büro, wir sind da teilweise hingegangen, wenn wir Zeit hatten, haben geklopft. Und haben uns da vor den Bildschirmen bei denen einfach, haben die uns irgendwie ein paar Tackle in die Hand gedrückt, einen Stapel von Bass Mag und dann halt
so einen geilen Film machen. Ich finde so, wenn du es mir erzählst, ich finde, es ist so eine geile Filmstory so.
Aber es ist wirklich so. Und dann irgendwie lief im Hinterzimmer oder in einem der Räume irgendwie groß Reggae, weißt du? Und wir haben uns da die stundenlang diese Bass-Videos reingezogen. Und aber. Bass kam auch viel später danach, also für mich zumindest und meine Brüder, aber so Barsch und so, wir waren da voll drin. Das war voll unsere Welt und das hat uns auch nie wirklich verlassen.
Ja, mega geil, Mann. Und ich glaube, dass das Ding, dass das halt, Barsch ist ja, würde ich auch bei uns sagen, ist so eigentlich der mittlerweile Gamefish Nummer 1, so was so die Vielseitigkeit der Techniken angeht. Ich glaube, das hat natürlich auch ganz viel dazu beigetragen. Wann hattest du deine ersten Bass-Kontakte dann?
Über meine Freunde auch, weil die zum Beispiel, die haben halt FDF Open Streets organisiert, also Wettbewerbe. Mhm. Und mit dem Geld von dem Eintritt haben sie immer, die wollten immer Bass in der Pariser Region haben. Und damit haben sie Bass-Setzlinge.
Sie haben das Ökosystem gefickt. Sauber, Jungs. Danke.
Ah, brenzliges Thema, wenn man hier
darüber spricht. Jetzt kommen die Ökologen und
mit gehobenem Finger.
Was die lade ich dann auch. Wobei, da warst du. Wie alt bist du jetzt eigentlich, Mann?
25.
Auf jeden Fall.
Okay,
auf jeden Fall.
Dann war das.
Ja, Bass in Frankreich schon seit Jahren.
Bis zu welcher Äquatorhöhe, wenn man so blöd sagt, bis zu welcher Höhe Frankreichs kommen die natürlich vor? Also die sind im Süden, das weiß ich, aber so bis zu welcher Höhe? Weil Paris ist ja relativ zentral.
Boah, schon zentral, nördlich. Also
Ach krass, okay.
Ja, ja, also für Bass würde ich sagen, so ab so Mittelfrankreich, so Centre,
Auvergne. Also jetzt hier, und so. Wir sind jetzt Mannheim, Frankfurt, ist ja so, würde ich sagen, wenn du jetzt quer nach Frankreich überballerst, ist ungefähr die Mitte, ne, auch von der Höhe.
Ich glaube, Frankfurt ist sogar relativ auf der Höhe von Paris, weil wie ja, Deutschland genau. Ist ja so ein bisschen höher, ne?
Genau.
Liegt so ein bisschen höher. Und Paris ist schon schwierig um Paris rum. Du fängst, also ich würde sagen, man muss schon.
Ja, weil halt auch wahrscheinlich Menschenaufkommen einfach hoch ist, oder? Weil Gewässerdruck oder.
Ja, und vor allem halt auch Temperaturen her. So, ne? Die im Süden ist halt viel wärmer und da gedeiht der Bär einfach viel besser.
Ja.
Und auch von der Gewässerstruktur her, aber ich würde sagen, jetzt in den letzten Jahren hat es sich auch in der Richtung viel besser entwickelt, was Bärs angeht in der Pariser Region. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich auch gute und halt vor allem viele Bärs angeln möchte an so einem Tag, dann muss man schon um die 2-3 Stunden südlich von Paris fahren, okay. Immer noch heute.
Ja. Aber man muss jetzt nicht hier direkt Spanien-Grenze oder halt so diese ganz südlichen Sachen
machen. Nee, auf keinen Fall. Also es gibt auch ein paar richtig gute Gewässer um Paris.
Ja, dann hau mal raus.
Ein paar Secrets-Gewässer natürlich.
Ein paar Leute werden sich freuen.
Nee, genau. Aber auf jeden Fall haben die damals halt mit dem Geld, was sie gemacht haben, durch die Eintritte der Wettbewerbe, haben die halt ein paar Pawns auf jeden Fall besetzen lassen.
Ah, geil.
Und dadurch...
Paylex draus gemacht, oder was?
Nee. Ja, nee, es waren öffentliche Gewässer so in Paris. Ne? Und da habe ich auch tatsächlich mit meinem Bruder dann haben wir unsere ersten Bass
gefangen. Ah, das heißt, ihr habt euren ersten Bass in einem von euch besetzten Pond sozusagen gefangen,
ja,
oder?
Ja, ja.
Ja, ist ja lustig, Mann.
Und das war aber dann irgendwie, keine Ahnung, ja, so 13, 14 ungefähr rum.
Ja, okay. Und genau, dann so hast du ja noch, habe ich ja auch bei dir, oder so haben wir uns ja auch so ein bisschen über Insta kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns ja so ein bisschen auch attracted, weil ich gesehen habe, dass du auch ein paar Bass-Sachen bei dir drin hast. Das war ja auch aus Frankreich. Da wart ihr dann irgendwie, glaube ich, deine Tante wohnt im Süden irgendwo, ne? Da habt ihr da ein bisschen Kanalsysteme und so Zeug gefischt.
Genau.
Also auch so dieses geile Grassmats, Lilypads,
Livescope-Shooten im offenen Wasser.
Genau das, was wir wollen. Ja, also prinzipiell, um jetzt mal Irony off, aber genau das Gegenteil von Livescope-Angeln ist so wirklich dieses instinktive Coverangeln in kleinen Gewässern. Das ist auch das, was halt keine andere Fischart bei uns in der Intensität so bieten kann. Und das ist auch für mich ein Grund, warum ich echt immer mehr die Liebe zu den Viechern irgendwie entdeckt habe, Mann.
Ja, die Vielseitigkeit.
Also Hecht hast du ja natürlich noch gewissermaßen irgendwie damit drin, aber das kannst du nicht vergleichen. Also so tief wälzt vielleicht noch hin und wieder, aber das kannst du nicht vergleichen.
Und die Vielseitigkeit der Methoden, mit denen man dem begegnen kann.
Das, ne? Ist es.
Und es ist einfach ein geiler Fisch.
Ich würde auch sagen, das ist so dann der beste Schulungsfisch. Auch allein schon, weil zudem auch so viel Infos aus Übersee vorliegen. Also ne, für die sich da drin bewegen in der Bubble, die wissen ja so aus Japan, USA, wie tief die das Wissen in einzelne Methoden da drin geht, auch wegen den Tournaments, weil natürlich um viel Geld geht und so weiter. Das heißt, die Leute wären ja blöd, wenn sie sich nicht explizit damit beschäftigen würden. Aber dementsprechend hast du halt auch sau viel Knowledge dazu und da kannst du halt wirklich, also ich meine, unsere ganzen Methoden kommen ja vom Bassen, was wir in Europa fischen. Also Barschangeln kommt vom Bassen, größtenteils die ganzen Rigs kommen vom Bassen. Swimbait-Angeln, was jetzt für Hecht auch immer populärer wird, irgendwie die letzten Jahre, wo jetzt auch die Marken nachziehen, kommt auch vom Bassen. Ja, deswegen ist das, finde ich, so die eigentlich die beste Schulungsart, die Schulungsfischart, sage ich mal, die dir richtiges Angeln irgendwie beibringt. So.
Aber unser erster Bass-Trip, den ich mit meinen Brüdern unternommen habe, den haben wir tatsächlich von Deutschland aus dann gemacht. Also das war dann tatsächlich ein bisschen später, wo wir exklusiv dann von Deutschland aus auf unsere Spots gefahren sind.
Aber nach Frankreich dann auch.
Genau, nach Frankreich dann. Und Italien auch. Ich habe ein bisschen auch in Italien gefischt.
Wo warst du in Italien? Welche Gegend?
Roma-Gegend.
Also dann so, also aber nicht Bolsena selber, sondern halt einfach generell Rom-Gegend.
Genau, in der Römer-Gegend. Und halt auch, da gibt es halt auch auf jeden Fall sehr gute Gewässer, weil ich auch familiären Kontakt habe in die Gegend. Und
Digga, du hast überall deine, deine Roots hier irgendwie gefühlt in ganz Europa. Gespannt, ja, Mann.
Aber tatsächlich, als wir dann halt umgezogen sind von Paris nach Deutschland, was eine Bereicherung war an Fischarten, wir waren halt wirklich sehr auf Barschen konzentriert, ein bisschen Zander in Frankreich und halt ein bisschen Bass. Aber war der Hecht zum Beispiel. Also unser Gewässer war für Hecht.
Le Brochet.
War auf jeden Fall eine Riesenbereicherung. Und ich erinnere mich noch, dass damals auch super Zeiten, um das Gewässer zu befischen, was wir dann lange Jahre beangelt haben. Und
was war das für ein Gewässertyp jetzt ohne genauer Location-Angabe, ohne Needle auf der Maps-Map? Aber was war das für ein Gewässertyp, wo ihr dann die Pikes gefangen habt? Also wo du die ersten Pike-Kontakte hattest sozusagen?
Ja, ein Fluss war das, ein Fluss. Okay. Genau, und eigentlich halt auch so
nicht ein bisschen allzu Kanal. Weit weg von Frankfurt, im Radius von 20 Kilometern.
50.
Es ist nicht der Main, ihr könnt schon mal so eine kleine Strichliste führen.
Oh Mann. Aber genau, und da haben wir uns auch ziemlich ausgetobt, weil das waren halt Zeiten, Alter, das irgendwie nach der Schule schnell 1-2 Stunden Sessions gemacht und richtig schöne Fische für diese Verhältnisse gefangen.
Hast du Phasen? Geil.
Also mein PB ist immer noch aus der Gegend und 1,11 Meter aus dem Fluss ziemlich.
Als noch dein Jugend-PB sozusagen?
Ja, mit 18 habe ich den 1,11 Meter und ich glaube, da war ich 16, mal 1,3 Meter war das, auch aus der Zeit. Nice. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Rapfen, auch ein Fisch, von denen man damals in Frankreich Hammer nur Fisch. Geträumt hat, also vor allem in Paris.
Ja. Gibt es die keine in der Seine?
Die kommen langsam. Tatsächlich kommen die jetzt langsam.
Aber wusstest du, dass die hier auch invasiv sind?
Ja,
die gehören eigentlich nicht in den Neckar und in den Rhein. Also Rhein weiß ich gar nicht. Will ich jetzt nichts Falsches sagen. Donau sind die heimisch, das weiß ich, aber ich glaube, das Flusssystem hier gehören die eigentlich gar nicht rein, aber die fühlen sich natürlich krank wohl, da ist ja alle Features irgendwie
und
da.
Und die sind massiv am Kommen in Frankreich. Ich habe Kollegen, die jetzt auch schon fast gezielt auf die Angeln in Paris, was ich schon krank ist, weil ich, zu meiner Zeit war das schon so, wow, wir müssen in den Osten fahren, um irgendwie Rapfenkontakt.
Für mich war das auch, ich komme ja aus Bayern, also ursprünglich, bevor ich hergezogen bin, das war für mich immer so ein mystischer Fisch, so, weil es den gab es da halt nicht in den Flüssen. Ja, wir hatten da irgendwie Forellen, Döbel, Barben, aber so dieses, was ich dann immer in Angelzeitschriften gelesen habe, so diese fetten Rapfen mit diesem fetten Kiefer, hatte ich immer Bock drauf. Und als ich hergezogen bin, war dann so der Spot, wo wir vorhin hingefahren sind, den ich dir gezeigt habe, da habe ich meinen allerersten Rapfen gefangen. Einfach mit einem Gummifisch, da habe ich noch nicht mal getopwatert oder so, es war irgendwie im April oder sowas und habe mir so gedacht, okay, da, so ganz blöd, da ist ein Wehr, da ist Strömung, mehr weiß ich irgendwie nicht über die Viecher, ich probiere es jetzt einfach aus.
Weißt du was? Einfach selbe Erfahrung. Also, weil damals hatten wir auch noch nicht mal irgendwie Mittel, sich da groß zu informieren über ein Gewässer, gell? Aber ich wusste nur, dass da auch eine Stromschnelle war an dem Fluss und genau derselbe Ansatz. Da habe ich mir gesagt, ey, Strömung, Sommer, ich habe gehört, in Deutschland gibt es Rapfen, kleinen Gummifisch drauf gemacht und ich schwör's dir, hat...
Auch mit Gummi.
Digga,
wir haben viel zu viele Parallelen, Mann. Wir haben viel zu viele, das ist so frech.
Mit kleinen Lucky Craft Gummi. Boah, wie heißt der? Sunfisch oder so.
Mhm.
In grün, im Sommer. Und
teures Material für einen Schüler, Digga. Lucky Craft war schon immer expensive, Digga.
Ja, aber einfach ganz normal an einem Jigkopf irgendwie schnell durchgeleiert. Und das Krasse war, ich habe dann 1, 2, 3 Jahre keinen Rapfen mehr gefangen. Aber an dem Tag, und ich dachte, ich werde verrückt. Alter, es funktioniert einfach, was man sich auch im Kopf überlegt hat. Ich komme, ich ziehe her und es funktioniert einfach. Ich war wirklich...
Boah, Deutschland ist so krank, Mann.
Ich war auf Wolke 7 und dann erstmal 3 Jahre auf die Fresse bekommen, was diese Fischart angeht. So, ne?
Ey, das ist halt, muss man... Ich weiß nicht, wie viel du jetzt literally so die letzten 6 Jahre irgendwie oder 7 Jahre dann wirklich in Summe auf Rapfen gefischt hast. Aber was ich wirklich festgestellt habe, ist, das ist eine Fischart, die kann krass eskalieren, wenn du richtigen Zeitpunkt, richtigen Köder, Rapfen ist auch so ein richtiger Köder-Durchprobierfisch für mich, ja, also kannst du wirklich rotieren und irgendwann findest du den Bum, Bum, Bum. Aber es ist wirklich auch so ein Fisch, der zeitweise überhaupt nicht läuft, Alter. Also so, auch wenn du an die Spots gehst, du siehst die da teilweise stehen oder du weißt, an einem anderen Tag hast du irgendwie 20 Stück weggenagelt und auf einmal passiert einfach gar nichts. Also so eine krasse Amplitude kenne ich von ganz wenigen Fischarten irgendwie. Ganz interessantes Verhalten auf jeden Fall bei den Fischern.
Ja, und die haben ja auch, ich glaube, die besten Augen, was die Süßwasserfische-Arten angeht und so. Deshalb, aber geiler Fisch. Und das war ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Und was auch schon immer sehr groß war bei uns, war Topwater-Angelei auf große Döbel mit Insekta, Chibi-Sekta, mit Teamco, Cicada. Mhm. Da haben wir schon sehr, sehr früh damit angefangen in Frankreich, weil wir die halt über...
Auch Bassköder eigentlich.
Bassköder, also, natürlich. Ja. Voll. Und das war halt diese Pirschangelei.
Digga, aber Döbel, auch ein geiler Schulungsfisch, kurz um dich zu unterbrechen. Ich finde so von der Vielseitigkeit der Methoden von Topwater und vor allem Topwater nicht nur Popper Stickbaits, sondern wie du sagst, Wakebaits oder Zikaden, dann Propbaits habe ich so ein bisschen probiert, hat nicht so gut bei mir funktioniert. Was krass funktioniert, also ich weiß nicht, ob du das kennst, Shinmushi von du, diese Zikade, dann diese, hat ein Kumpel von mir mal gefischt, da kann ich die auch noch nicht, diese Gummi Insekten, die du einfach nur auf die Oberfläche wirfst, so Woodlouse und so Zeug.
Ja, die Chibi-Sektor, Insekter, Deka-Sektor von Rains, okay. Das waren Auch 2010er, um diese Jahre haben wir schon
selbes damit angefangen. Prinzip quasi.
Und wir haben die Döbel auseinandergenommen in unserem Fluss. Ich kann es dir sagen. Geil. Und das macht einfach so Bock. Und wie du meinst, ne, dieser Schulungseffekt von diesem Fisch. Deshalb bin ich diesem Fisch.
Ja, weil auch viel auf Sicht passiert beim Döbel auch, ne?
So dankbar, weil diese Herangehensweise, auch, sag ich mal, Finesse, ne? Also die können auch richtig picky sein, die
heftig.
Die kommen hoch und
kennst du das, wenn die so wie so ein Hai Vollgas hinschießen und dann einfach abdrehen? Oder wenn sie was von der Oberfläche nehmen, haben die ja diese beschissene Eigenschaft, die ballern hin und dann gehen die ganz langsam hin und saugen den nur so an oder saugen den halt schnell weg. Das habe ich bei Schwimmbrot, ganz interessantes Ding, da waren wir am Lake Bohini in Slowenien, so beim Lake Bled in der Nähe, so haben wir Wanderurlaub mit dem Kumpel irgendwie gemacht. Und dann ich hatte halt eine Route mit und die einzigen Fische, die da waren, waren halt Döbel. Ne? Keine Forellen oder irgendwas, war Hochsommer. Und da hast du diese Döbel da rumziehen sehen am Ufer. Digga, ich habe alles probiert. Also halt alle Kunstköder, ganze Palette durch. Topwater, kleine Gummis, kleine Wobbler, Spinner, nichts. Dann habe ich mir gedacht, okay, hier sind sau viel Camper, jetzt probier's einfach mit Schwimmbrot. Digga, das war gestört. Ich bin hingegangen, Schwimmbrot auf den Haken, 10 Meter Entfernung, egal. Die sind einfach angeschossen, kommen wie so weiße Haie. Bam, weggeballert, komplett massakriert.
Und ich finde, man sagt ja oft irgendwie Tarpon oder Bonefisch des armen Mannes, aber wie gesagt, ich habe dem Fisch auch viel zu verdanken, weil es einfach,
auf jeden
wenn
Fall.
Nichts geht im Hochsommer, wenn es so heiß ist und so und die Kollegen gehen trotzdem.
Auch hier
und,
bei mir in der Gegend,
und das ist halt geil und die werden ja auch relativ groß und machen in der Strömung,
krass,
in der Strömung auf jeden Fall auch einen guten Fight hin, auf jeden Fall.
Unbedingt.
Deshalb, und wie gesagt, Finesse-Techniken mit BFS oder eine leichte
UR-Gute. Hast du auch so diese, ich sag mal so, Midstrawling und so Zeug auch auf die probiert? Also so ein bisschen diese, sag ich mal, bassigeren Techniken auch?
Desto mehr Strömung auf Dübbel, desto mehr kann man auf, sag ich mal, Midstrawling oder kleine Shads um, weil dann müssen sie sich entscheiden. Aber so langsam fließenden Bereich, wo die eigentlich auf gar nichts beißen, unbedingt Insektenköder an der Oberfläche ausprobieren und das knallt halt. Ungemein.
Ja, was hier extrem gut funktioniert hat, schade, dass ich dir den Abschnitt heute nicht zeigen kann. Digga, eigentlich ist es so eine Schande, dass du nicht hier wohnst, weil das, was wir gerade besprechen, könnten wir so geil hier in der Praxis umsetzen, Mann.
Ich komm wieder.
Du musst wiederkommen. Es wird auch nicht unser letztes Gebabbel sein, aber wenn du wiederkommst, verbinden wir das auf jeden Fall mit einem Angeltrip, weil auch ein früherer Kumpel von mir, dem habe ich auch einiges zu verdanken, Nico, weiß Bescheid, ne? Grüße. Der hat hier das ganz gut on lock gehabt, schon damals das Döbel-Game, von dem habe ich auch so das Großdöbel-Fischen hier, also ich konnte es ein bisschen vorher so, ich habe es ja auch in Bayern gehabt, aber hier so ticken die nochmal ein bisschen anders und der hat mich da so ein bisschen rangeführt, was da halt extrem gut funktioniert hat, waren einfach wirklich ganz langsam eingeholte 3-Inch-Gummis, auch am Offset-Haken unter den Bäumen, ne? Also dass du die wirklich weightless da reinschlänzt und dann holst du die einfach so teilweise fast an der Oberfläche so. Und die kommen einfach ganz frech rausgeschwommen, ballern sich den weg. Und beim Döbel finde ich so, die ersten 5 Sekunden sind immer die krassesten. Ja,
ja, ja, aber es
ist ein Sprinterfisch eigentlich. Der kann nicht so lange, aber hast du schon öfter so, das habe ich hier zum Beispiel öfter mal gehabt, oder auch an, ich glaube in Holland hat man eigentlich nicht so oft Döbel, gell? Hatte ich in Amsterdam?
Ich glaube, die gibt es fast gar nicht.
Nee, ist eher Aaland.
Ich habe einen Kollegen, der meint, die gibt es da gar nicht, außer vielleicht bei den Ardennen da Richtung Belgien da unten. Aber sonst
Digga, müssen wir einfach für deine französischen Atzen Döbel-Guidings hier anbieten. So.
Ah, nee, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, Döbel hatten wir echt viel Spaß da bei uns in Frankfurt. Also das hat auf jeden Fall immer sehr gut funktioniert.
Krasse Lernkurve beim Döbel auch, ja. Sehe ich auch so. So, warte mal, ich spick mal kurz auf meinen Zettel, weil ich habe so Bock mit dir eigentlich weiter in einzelne Fischarten abzutauchen. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir vieles aus den Augen verlieren. Ich würde ganz kurz einfach den Bogen spannen zu unserem Kennenlern-Ding. Also ich habe das jetzt schon in der ersten Folge ein bisschen über mich erzählt. Ich hatte jetzt wirklich ein ekelhaftes letztes Jahr beziehungsweise einen beschissenen Herbst. Ich habe wirklich dieses Jahr was gebraucht, was mich komplett aus den Angeln hebt und was mich einfach anglerisch so weit ablenkt, dass ich wieder irgendwie in die Normalität finde. Oder anglerisch in die Abnormalität, besser gesagt. Und da haben wir uns irgendwie zu einer ziemlich coolen Zeit connected im Winter und haben einfach irgendwie gesagt, ey, das passt gerade. Ich bin gerade Single am Ground Zero meines Privatlebens, so krankheitsmäßig. Freundin hat sich verpisst, so. Angeltechnisch bei uns ist nicht viel zu machen. Irgendwie in Deutschland, vor allem an meinen Gewässern, kannst du ein bisschen Hafenangeln mal, aber also hier gehst du 5-mal los für einen Biss, so. Und das ist auch geil, aber das ist nicht das, was ich in der Verfassung alleine machen will. Und ich habe auch einfach Bock gehabt auf neues Gesicht, wieder neue Area, neuen Abschnitt, neue Gewässer. Und dann haben wir uns irgendwie connected und dann bin ich Anfang Februar zu dir geballert. Genau, also auf jeden Fall bist du da jetzt für 2 Jahre und an einem ganz guten Abschnitt, würde ich sagen, Hollands. Wir wollen jetzt natürlich hier nicht die Location preisgeben. Das könnt ihr euch alle brav selber arbeiten. Holland ist groß genug und hat auch an allen Ecken Fische, also nicht geiern, meine Lieben. Fluss hast du auf jeden Fall in der Nähe, ein paar ja. Seen. Polder, ganz normal, also eigentlich das komplette Paket. Streetfishen kannst du auch mal machen. Du bist jetzt seit August, glaube ich, da letzten, ne?
August letzten Jahres, ja. Ja,
ja Mann. Und wie war so dein Start in Holland? Mal kurz zusammengefasst, ohne jetzt jede einzelne Session zu gehen, aber wie hast du so die ersten Monate fischtechnisch da verbracht, gestartet?
Es ist interessant, wie man immer wieder beim Angeln irgendwie resetten muss.
Ja.
Also sowohl von den Techniken als auch irgendwie, keine Ahnung, vom Mindset her, ne? Also ich bin ja auch einer, ich habe Buhnenangeln auch früher nie so gemacht und da kommst du an den Fluss irgendwie auch mit Buhnen. Ich kenne halt eigentlich Flüsse, so hier in Deutschland zumindest irgendwie, der Main, Digga, kann ich dir auch sagen, so Struktur oder strukturlos kenne ich eigentlich kaum anderen Fluss.
Mhm.
Und da hast du halt auf einmal Buhnen, ne? Und viele Leute sagen irgendwie diese stumpfe Buhnenangeln und so, das funktioniert tatsächlich auch einfach.
Ja, ja, klar. Das ist ja eine man-made Structure, muss man sagen, aber die bringt halt so viel Abwechslung in diesen Stromverlauf, dass die Fische sich halt natürlich, also erstmal Steinpackung ist ein Riesending, da können sie gegenrauben, Strömungskanten, das heißt ruhiger und schnell fließender Bereich, Grenzen aneinander, Flachwasserzonen, Kessel mit Köderfischen, ist nur logisch, dass die es annehmen, klar. Und ja.
Aber trotzdem, ich glaube, die ersten ein, zwei Monate habe ich ziemlich aufs Maul bekommen, würde ich sagen. Weil
Würdest du sagen, weil der Abschnitt nicht der richtige war oder weil du nicht richtig geangelt hast, die Buhnen?
Ich dachte, ich kann da ankommen mit meinem Mindset so ein bisschen eher finessiger irgendwie das Ganze.
Ich bin Streetfisher aus Paris, Alter, ich fick die ab.
Nee, aber wirklich, ich dachte wirklich so, okay, jetzt mal gucken. So eher so kleine Köder und so. Ich habe mich erst mal wirklich ein bisschen schwer getan. So. Ich dachte,
aber weil du zu finessig gestartet bist?
Ja, also ich bin zu finessig gestartet und ich habe mir auch wahrscheinlich irgendwie zu viele Gedanken gemacht, wie ich da irgendwie rangehe.
Safe.
Und
ich glaube so, wenn du so Angeln als Instrument metaphorisieren müsstest.
Kopfschmerzen.
Digga, wer so wahrscheinlich so Deutschland ist für mich so Harfe spielen und wenn du so nach Holland kommst, ist es einfach so auf eine Trommel hauen, Alter. So, es ist wirklich, also wenn du so gute, richtige Raubfischbedingungen hast mit Wind, Welle, bisschen trüben Wasser, großes Gewässer, habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, du kannst richtig grob gehen, so wie ich hier niemals angeln würde eigentlich so.
Ja, das war für mich so. Aber im Sommer, wie gesagt, auf meinem Abschnitt musst du ja sagen, stand das Wasser eigentlich relativ viel am Anfang. Und deshalb war es auch für mich schwer, irgendwie die Fische zu lokalisieren, weil die halt nicht mehr an diesen typischen Buhnen
standen. Ja, krass, da fallen ja quasi diese
Strömungskanten. Da standen diese Parameter halt weg. Und da war ich, sag ich mal, am Anfang musste ich erstmal, da habe ich erstmal auch ein bisschen, ich schwör's dir, ich habe nicht Kopfschmerzen, aber ich dachte mir so.
Wie oft hast du geblankt, würdest du sagen, die ersten Sessions?
die Sache ist,
nicht lügen,
Bisse,
Digga.
Nee, aber ich schwör's dir, was schon krass ist, so Bisse kriegt man eigentlich schon fast immer. Also und das ist eigentlich schon auch frech, wenn man das sich.
War das eigentlich ganz kurz, sorry, war das dein erstes Mal angeln in Holland?
Ja, nee. Ich hatte einen Trip, letztes Jahr hatte ich einen Trip mit Jungs von mir aus Frankfurt gemacht und da haben wir auch ziemlich hart auf die Fresse bekommen, vor allem was dicke Barsche
Jahreszeit. Angeht.
Anfang des Jahres, ich glaube März waren wir da.
Okay, Big Fish Zeit, aber wenn du eigentlich nicht weißt, wo, aufs Maul.
Genau. Ja. Und das ist halt die Sache. Ich habe tatsächlich auch von ein paar Kollegen auch echt gute Tipps bekommen, wie man da rangeht, das Ganze, wie die halt in Holland angeln und da bin ich auch sehr dankbar für.
Was war dann der entscheidende, würdest du sagen, der entscheidende Hint, dass es dann funktioniert hat? War das dann eher die Stelle oder die Köderwahl oder?
Boah, ich würde sagen Mix, aber auch sehr viel so in meinem eigenen Kopf eigentlich.
Mm.
Also auch irgendwie ein bisschen größer zu fischen, irgendwie schneller zu fischen, Twitchbait, Crankbait und nicht viel, was wir halt in Frankreich als dieses Kratzen, also dieses Kratzen braucht man nicht unbedingt zu machen, weil die Fische.
Ich glaube, das kommt auch dadurch zustande, dass du halt so eine Fischdichte und Masse hast, dass die natürlich auch eine bisschen andere Jagdmentalität an den Tag legen, weil die Konkurrenz ist halt da.
Und wenn unglaublich mobil sind. Die Fische sind unglaublich mobil auch. Ja. Ne? Und weil ich kenne oft bei mir, sei es in Frankfurt oder irgendwie in Paris, musste man Spots oft relativ lange auskratzen, bis dann auch
der Biss kommt. Das ist hier dasselbe, Dicker.
Und da kannst du wirklich. Was als auch Tipp weitergeben kann, wäre wirklich einfach wirklich Schrecke zu machen. So, ne? Und Das ist die Sache. Deshalb, wenn du Strecke machst, kommst du auch an deinem Fisch und dann kommen auch irgendwie ein, mit der Zeit kommen dann auch die Großen raus, weil es, die Großen gibt es da einfach auch.
Ja.
Und deshalb.
Das macht dann einfach die Fischmasse macht, sorgt irgendwann dafür, dass früher oder später der Große halt
auch. Und so sieht es aus. Und so sieht es aus. Und wenn man das verbinden kann mit bestimmten Bedingungen, bestimmten Spots und wenn man, so wie ich, ich kann mich ja glücklich schätzen, irgendwie auch keinen weiten Weg zurücklegen muss, um ans Wasser zu kommen. Sei es irgendwie 2 Stunden abends oder 2 Stunden mal irgendwie morgens vor der Uni oder so.
Ja, du lebst da schon wie die Made im Speck, auf jeden Fall, was das angeht. Würde ich schon fast sagen. Die Made im Speck. Ich würde schon sagen.
Aber du kommst relativ nah dran mit dieser Beschreibung auf jeden Fall. Also das ist schon viele Gegebenheiten.
Ich finde es auch geil, weil so jemand wie du, der hat diesen Platz auch verdient, weil ich würde jetzt Haufen Leute kennen, die würden da jetzt sein und die würden dann halt so das ganze Jahr nur auf Barsch fischen, aber allein schon die Hecht- und Zanderangelei auch so bei dir in der Gegend, so das wäre eine Sünde, das nicht mitzunehmen, Digga.
Genau, und eigentlich Sünde. Ist es traurig, weil dass ich schwör's dir, ich habe unter der Woche wenig Zeit angeln zu gehen, wegen meinem Stundenplan einfach und es auch relativ intensiv ist, aber genau, das ist eine Sache, hätte ich ein bisschen mehr Zeit. Das weiß ich, also das, was da geht. Also schon die Zeit, die ich investiere, ich gehe schon irgendwie, wenn es offen ist, 3-4 Mal die Woche angeln, auf jeden Fall. Aber ich wünschte, ich könnte noch mehr.
Ja, wenn ich da bin jetzt zum Season Opening, hast du Magen-Darm in der Uni. Ganz klare Sache.
Das ist tatsächlich, das steht sogar auf meinem Kalender.
Ja, ich hoffe.
Oh, ich kann nicht mehr. Nee, aber das ist... Aber man muss einfach schon, das ist schon ein gelobtes Land, was das angeht. Und wie gesagt, nicht nur die Fischdichte, die Fischgröße, sondern auch die Auswahl an Gewässer und es macht einfach
Spaß. Ja, auch was wir ja schon besprochen hatten, ist ja dieses, wenn du, ich sag mal, wenn du ein guter Angler bist oder wenn du ein ambitionierter Angler bist, bist du ja extrem flexibel und du bist ja auch immer gewillt oder hast immer Bock drauf, dich dann sofort anzupassen, wenn du merkst, ah, das läuft nicht so, die Fischart ist heute ein bisschen picky. Ey, ich mache einen Switch zum anderen Gewässer und fische. Das kannst du hier, diese Freiheit hast du halt hier in Deutschland oder an Orten, wo du auf ein Gewässer limitiert ist nicht. Da holst du ja eine Tageskarte und wenn das Gewässer gerade irgendwie keinen Bock hat, guckst du halt dumm aus der Wäsche. Da ist halt so, ne, kommen wir dann später gleich zu unserem Trip, war es eigentlich, jetzt wir sind so krass abgedriftet, wir wollten eigentlich zum Trip und das, ich wusste, dass es so sein wird, Digga, wir werden hier nicht aufstehen, bis wir nicht alles durch haben. Auf jeden Fall, was da halt so das Ding ist, du kannst dich, wie es dein Kopf und deine Intuition dir diktiert oder wie die Conditions es dir diktieren oder auch die Logik, kannst du dich anpassen, indem du einfach sagst, ey, guck mal, ich fahre jetzt zu dem Gewässer oder ich mache jetzt die Fischart oder ich probiere jetzt einen Abschnitt 50 Kilometer weiter unten, weil da irgendwie die Tide anders ist, was weiß ich. Und dadurch hast du natürlich noch viel mehr Freiheiten, kannst dich viel mehr anglerisch ausdrücken und fängst dann auch besser. Ja, ganz klar.
Man kann sich da austoben, wirklich austoben. Und wie du sagst, wenn irgendwie mal der Pegel zu hoch ist, irgendwie in einem Fluss, dann gehst du halt zum anderen oder zum Polder oder zum See.
Ja. Und das macht Spaß, Mann.
Jetzt verstehe ich das. Ich habe wirklich sehr lange nicht verstanden in Deutschland, weil wir halt auch nur in Deutschland geangelt haben oder mal Frankreich und so. Ich schwör's dir, ich habe es nicht verstanden, warum alle Deutschen nach Holland pilgern.
Ja.
Weil in Frankreich ist das auch noch nicht so groß, Holland vor allem. Ne? Also da gibt es nochmal andere Länder.
Aber in Frankreich kannst du ja dieses Prinzip theoretisch auch anwenden, oder?
Genau, wenn du mit der Karte schon, das stimmt schon. Also du kannst meistens öffentliche Gewässer eigentlich... Egal wo, kannst du die beangeln. Da brauchst du nicht nochmal eine Extrakarte.
Und also wir wollen jetzt hier Frankreich nicht auf die Bühne schubsen. Ne? Die gehört immer noch Holland. Ist uns lieber. Aber ich werde jetzt auch gucken, dass ich die nächsten Jahre ein bisschen wieder nach Frankreich dümpel. Weil es hat noch diesen südlicheren Aspekt als im Vergleich zu Holland. Du hast ganz andere Landschaften noch.
Besseres Wetter. Alter, das Wetter in Holland,
das lutscht halt richtig, Alter. Das ist wirklich so. Das Wetter in Holland ist, also ich lieb's mittlerweile, vor allem, weil du weißt, dass du verbindest ja mittlerweile, bist du ja konditioniert auf dieses Wetter. Du verbindest mit diesem Wetter fette Fische, krasse Sessions.
Ist mir auch egal.
Ich zieh
mir meine Holland, Jacke an, meine wetterdichte Jacke und da gehe ich einfach raus. Das ist mir, ich schwör's dir am Anfang, ich dachte so, das kann, aber die,
ich glaube,
kann mir die Zeit auch gar nicht
erlauben. Digga, ich glaube, das Wetter ist noch so das letzte bisschen, der letzte Schutzschild, den Holland noch hat, um so die letzten Sonntagsangler noch abzuhalten, die wirklich nur noch hingehen, um zu sagen, ich muss jetzt diesen Barsch fangen. Aber wenn du halt hingehst, ein Kumpel von mir hat, ich sage jetzt extra nicht den Namen, damit es nicht so eklig zurückgetrackt werden kann. Digga, aber die Story muss ich eigentlich schon droppen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ein sehr guter Kumpel von mir, zu der Zeit, wo ich mit einem meiner auch sehr guten Freunde von Hardy Fishing, Simon, schöne Grüße, in Amsterdam war, vor ein paar Jahren, da haben wir so im September eine geile Street Fishing Session gehabt, wo wir richtig, also erst lief es richtig gut, dann haben wir komplett aufs Maul bekommen 2 Tage und zum Ende hin hatten wir einfach so ein Inferno. Da haben wir irgendwie, glaube ich, 30 Fische in 1,5 Stunden gehabt, Digga. Es war einfach jeder Biss war einfach ein, jeder Wurf war einfach ein Biss so. Das war scheißegal, welche Farbe. Die haben einfach so schwere Jigs genommen. Boom, boom, boom. Wir waren wirklich nur noch im Rausch. Und das habe ich dann halt irgendwie auf Insta gepostet. Mit Beschreibung halt so wieder ein bisschen ausführlicher, wie es halt bei mir so ist. Und dann habe ich von dem anderen Kumpel erfahren, dass einer von ihm dann so ein bisschen daraufhin dann Vollgas nach Holland geballert, also nach Amsti geballert ist.
Story geschaut und dann so 2 Minuten später alles geballert.
Ja, wohl irgendwie in den nächsten Tagen, der hatte irgendwie frei nach Amsti geballert ist und da halt so ein Wind war und so ein Regen, dass er einfach komplett auf die Fresse gekriegt und einfach wieder direkt zurückgefahren ist, so weil er noch nicht wusste, was da, also es ist, man muss an dieser Stelle, worauf ich hinaus will, ist, dass eigentlich die schwierigste Komponente in Holland ist das Wetter. Wenn das, gerade im Winter, als ich dich jetzt besuche, jetzt nähern wir uns so langsam mal diesem Februar-Trip, der eigentlich schon von einer Stunde Thema war, als ich dich besucht habe, hatten wir halt einfach krankes Luck mit dem Wetter. Wir hatten 10 Grad plus, wir hatten eine Südwestwindphase, wir hatten nicht durchgehend Regen, wir hatten perfekte Bewölkung, wir hatten einen Sonnentag. Das war wirklich das Wetter, die Conditions 10 von 10. Und genauso kann es aber passieren, wenn du um die Zeit dahin ballerst, dass du einfach so wegrasiert bist. Hochwasser, durchgehend Regen, 0 Grad und so ein Wind, dass du nichts mehr werfen
kannst. Das haben halt meine Brüder so 1-2 Wochen später, als du gekommen bist, die haben halt total
das ist und das bekommen, so. Das ist übelst bitter und das ist aber auch die Variable, die, würde ich sagen, Holland noch so ein bisschen noch Anspruch bewahrt. Weil stell dir mal vor, du hast da diesen Fisch bestanden, du hast immer stabiles, geiles Wetter. Da musst du dich ja mit nichts mehr rumschlagen. Weil ich würde sagen, in Holland ist wirklich dieses Angeln bei Wind, das war für mich, als ich das Holland-Angeln angefangen habe in Amsti, das Schwierigste, was es gab. Weil ich bin angekommen und habe so gemerkt, wow, da bläst irgendwie so 60, 70 km/h von der Seite. Ich habe da so 5 Gramm. Fuck, Alter, ich komme nicht runter. So, ne? Das war für mich so die Challenge. Und ich denke, das hält noch den einen oder anderen Angler ab, der es nicht komplett ernst meint. Aber mittlerweile trotzdem Angeltourismus volle Röhre drin, ne?
Muss ja, man natürlich sagen. Ja, das ist auch krass, so an meinem Abschnitt, so wie viele Leute sich da rumtummeln. Also vor allem auch, es war mir, dieser Ausmaß war mir auch gar nicht bewusst, bevor ich da hingekommen bin. So, na klar, jeder kennt die dicken Bars und dicken
Hechte. Es ist mittlerweile halt einfach so, ich meine, die letzten Jahre hat das halt seinen Hype gehabt, ne? Wir wissen, also YPC und andere Formate, jetzt No Hate an dieser Stelle, aber die haben natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass es jetzt so ein Run hat. Auch voll verständlich. Es sind ja auch viele Leute darunter, die jetzt nicht wie wir das all year round auf alle Fischarten so viele Möglichkeiten haben, sondern es sind halt vielleicht Leute, die sau viel arbeiten, Familie haben und dann irgendwie 4-mal im Jahr länger angeln gehen, einen Angelurlaub im Jahr haben, die wollen halt ein Ding Fisch fangen, Digga, so what, dann
ja, und fahrt dafür hin ist halt auch perfekt.
Genau, dafür ist halt perfekt. Es perfekt, weil die Chance halt realistisch ist. Und es ist ja nicht so, dass du da hinfährst, also das wissen alle, die in Holland angeln und auch alle, die in Holland regelmäßig auch Tournaments fischen, was auch immer, das ist jetzt nicht so, dass die Fische dir in Kescher springen, aber, und das ist immer so der Satz, den ich dieses Jahr schon wie so ein Opa, Alter, ich habe den schon so 100-mal von mir selber wiederholt, so ein Mantra-Ding. Wenn du in Holland richtigen Einsatz zeigst, wirst du auch belohnt. Und das ist das, was mir am meisten Bock macht an diesem Land oder was ich jetzt so ein bisschen lieb geworden habe an Holland, weil meine Meinung, ne, das kennen jetzt auch die ein bisschen Insta verfolgen oder die jetzt mit mir privat am Start sind, ich habe mich satt gesehen an diesen Backgrounds mit diesen Windkrafträdern. Dicker, hör auf, Verbot. Du kriegst das Paket wird nicht geöffnet später. Kannst nach Frankfurt zurücklaufen, Digga. Ich stech deine Reifen durch. Aber das halt alles. Also das Gehirn ist so geflutet mit diesen Dickbarschen. Und je öfter du was siehst, desto mehr stummst du halt ab. Und irgendwann denkst du dir so, oh Mann, Alter, schon wieder Dickbarsch und so. Aber ich verstehe es halt komplett. Ne? Ich versteh, warum das sich so entwickelt hat. Und ich kann es den Leuten ja auch nicht übel nehmen, weil die Story dahinter ist ja jedes Mal eine andere. Wenn du selber auf dem Wasser bist mit den Leuten, einen geilen Tag hast und diese Fische in der Hand hältst, das macht was mit dir. Das ist all richtig krank.
Auf jeden Fall. Aber was man auch an dieser Stelle sagen sollte, es steht wirklich in keinem Verhältnis. Also,
nee, und das ist jetzt geil, dass du das auch sagst. Das hätte ich jetzt nämlich sonst aus dir auch rausgekitzelt. Das heißt, du siehst es ja so. Aber das kannst du nicht vergleichen mit der Fischmasse und mit der Resonanz an Großfischen in Deutschland.
Auf keinen Fall. Und ich war auch letztens irgendwie in einer kleineren Stadt in Holland Streetfischen. Und ich habe mich so über diese Fische einfach gefreut. Und das waren so Fische um die 30, 40, also jetzt Anfang 40, Ende 30 und auch nicht viele, irgendwie 10 Stück über den ganzen Tag
verteilt. Aber jetzt, Digga, jetzt hör mal, jetzt gib dir das mal, du gehst in Deutschland in eine random Stadt und kannst dann sagen, du hast an dem Tag 10 Fische an Anfang 40, Ende 30 nee, gefangen. Geht nicht.
Eigentlich ist es auch schon frech.
Also ist krass.
Bei uns, wie gesagt, bei uns in Frankfurt, ich glaube, mein PB, auch wenn Barsches nie wirklich unser großer Fokus war, weil es eigentlich die großen, es gibt auch große Fische, auf jeden Fall, auch Fuffis, wirklich. Aber da muss man wirklich hart irgendwie einige Spots, irgendwie nur einige Spots, und es gibt die Window of Opportunity.
Und das ist so für klein. Mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, also ich liebe Barsche, aber ich bin nicht so barschverbissen, dass ich sage, ich bringe diesen unverhältnismäßigen Einsatz nur dann, um irgendwann diesen einen großen Fisch da zu fangen. Ich liebe Grind schon hart, das wissen wir ja so, aber halt so dieses, ich fische jetzt ein halbes Jahr nur um diesen Fuffi an einem Spot. Also ich würde, das wäre nicht so mein Film.
Nee, auf keinen Fall. Ich habe auch großes Vergnügen dran, einfach irgendwie, wir haben ja auch teilweise verbuttete Bestände.
Mhm.
Wie gesagt, dann habe ich aber trotzdem Bock irgendwie mit BFS irgendwie, mit Trolling, keine Ahnung, halt neue Techniken ausprobieren. Und da habe ich auch, ohne Scheiß, da haben wir, ich und meine Brüder, wirklich super Spaß dran. Einfach, ja. Ne? Und dieses Angeln in Holland auf Großbarsch macht unglaublich Spaß. Aber wie gesagt, so Fische irgendwie in der City oder bei mir irgendwie auf der Home-Strecke, das hat für mich genauso einen Spaßfaktor. Ne? Und,
ja.
Und das steht halt wirklich in keinem Verhältnis. Und das muss man, glaube ich, hier auf jeden Fall auch nochmal unterschreiben.
Und auch wirklich an die Leute, auch wirklich No Hate, aber die halt Vollgas geben mit ihren Big Barsch-Bildern und halt immer auf dem Boot unterwegs sind. Das ist halt einfach, also natürlich muss man die Fische erstmal fangen, aber das ist einfach wirklich fairerweise nicht zu vergleichen mit der Angelleistung, die du erbringst, wenn du vom Ufer an deutschen Gewässern solche Fische fangen würdest. So, das sind einfach zwei ganz verschiedene Welten. Und was ich wichtig finde, auch irgendwie an der Stelle, wirklich, dass auch die Leute, die vielleicht jetzt Angelanfänger sind oder sich irgendwie danach orientieren, wer wie viel große Fische fängt, versucht immer zu hinterfragen, wo fischt die Person und wie fischt die Person, dass sie so große Fische fängt. Und überlegt euch, dass jemand, der vielleicht 2 Fuffis im Jahr einer deutschen Strecke vom Ufer fängt, durchaus ein viel fähigerer Angler sein kann, als jemand, der 20 Fuffis im Jahr in Holland vom Boot fängt. Weil da gehören einfach ganz andere Herangehensweisen dazu, da gehört ganz anderes Durchhaltevermögen dazu, da gehört auch ein anderer Zeiteinsatz oft dazu, weil, also, wir können jetzt mal kurz spoilern, aber den Tag spoilere ich jetzt nicht. Kommen wir gleich dazu, so wie zu allen anderen auch. Aber jetzt letztens den März-Trip, den ich jetzt mit Jakob und den Jungs hatte, da hatten wir halt auch am ersten Tag 7 Barsche in dem Format. Wir kannten das Gewässer nicht und wir haben erst ab Mittag gefischt.
Ja,
das ist wirklich krank. Also kein anderes Wort ist so oft in dieser Woche gefallen wie krank.
Ja,
/ geisteskrank. Ja. Weil du findest auch keine andere, dann stemmst du wieder diesen Klops hoch und denkst dir so, ja, das gibt's doch gar nicht, Alter. So, die werden nicht kleiner, das sind Riesenfische, Mann.
Als ich jetzt auch das erste Mal mitgenommen wurde, Shoutout an Nico und Julian auch dafür, und dann halt auch die ersten Murmeln hochkamen, Digga, ich, in meinem Kopf, ich kam auch erstmal nicht klar drauf. Ich meine,
ja, solche
Fische habe ich auch schon mal gesehen davor, ne? Ich meine, so ist es nicht, aber das muss man wirklich erstmal verarbeiten. Also vor allem, wenn man das vergleicht mit dem, was man irgendwie davor hatte. So, ne? Und das ist schon verrückt. Aber was halt trotzdem unglaublich Spaß macht in Holland, ist halt, man macht sich Gedanken, man macht sich einen Plan. Und wenn der dann aufgeht, beziehungsweise diese Rückmeldung, die man bekommt von den
Fischen. Das ist es.
Genau, vor allem, wenn man anders fischt als andere.
Ja.
Und das ist halt nochmal ein anderes Satisfaction-Level.
Also so richtige Entscheidungen werden auch einfach belohnt. So, ja. Du kriegst die Rückmeldung für die richtige Entscheidung und das treibt dich dann wieder an, sobald du die Resonanz oder die Antwort gekriegt hast, oh, du hast wieder was richtig gemacht, du hast einen fetten Fisch gefangen. Das treibt dich immer weiter an, weiterzumachen und weiterzuprobieren. Und in meinen Augen ist es so, weil ich meine, viele Pros bei uns irgendwie aus der Szene, die jetzt so auch YPC-Format oder WPC oder große, große Formate fischen, pipapo, die sind ja oft nur in Holland unterwegs, ja. Und ich glaube, und die lernen da ja auch krass angeln und die fangen 10-mal mehr große Fische als wir jetzt im Schnitt. Aber ich glaube, wo du wirklich auch nochmal das Angeln vielleicht nochmal ein bisschen krasser lernst, ist, wenn du diesen Switch zwischen Holland und Deutschland im Wechsel irgendwie hast. Weil in Holland lernst du, also da lernst du schneller, weil du halt die ganze Zeit die Resonanz hast, und in Deutschland lernst du leiden. Weißt du, da lernst du es zum Beispiel vielleicht mit einem Köder 3 Tage durchzuziehen und du weißt, es ist richtig. Das machst du in Holland fast nicht. Wenn du da 1-2 Tage keine Bisse kriegst, machst du irgendwas anders. Und ich glaube, wenn du die 2 Welten verbindest, dann ist es nochmal ein größerer Push. Also so habe ich es irgendwie Weiß ich nicht. Ich, wenn ich jetzt nur in Holland angeln würde, würde ich safe anders angeln als hier.
100%. Und du siehst es ja auch, viele Leute, die Masse der Leute angeln auch relativ gröber, als ich es zum Beispiel tun würde oder du, ne? Und die Sache ist halt, dieser Grind in Deutschland ist halt wirklich einfach real.
Dieser Grind, der Grind ist fein hier in Deutschland,
Alter. Du musst dir vorstellen, im Winter, wenn ich da bei uns am Main gehe oder so, für einen Biss manchmal, Digga.
Und es ist eigentlich Sessions, fast schon jämmerlich, was man macht. Also
10 Sessions. Irgendwie, ja. Ich, meistens ist es schon so, dass ich nur irgendwie vielleicht 1, 2, 3, maximal 3 Stunden dann gehe, irgendwie, wenn wir im Winter, oder bei den räudigsten Bedingungen stelle ich mich da hin und angel im Winter bei kaltem Wetter und Pisswetter und für 10 Sessions. Ich erinnere mich, 2 Jahre habe ich mal 10 Sessions hintereinander geblankt, Digga, einfach. Und dann habe ich diesen Eintopf bekommen, Digga.
Digga, es grenzt halt an Vergewaltigung.
Ich hab da so reingehämmert. Dieser Fisch, du kannst dir nicht vorstellen, was eine Erleichterung das war, weil du machst dir so Gedanken, Digga, du zermürbst dir da den Kopf und dann kommt da dieser End-50er Zander raus,
Digga. Und ich glaube, weißt du, was die wichtige Frage ist, ja? Boah, Digga, die wichtige crazy. Frage ist,
das
ja,
ist so crazy,
kam der wirklich, weil du dir so viel Gedanken gemacht hast oder kam, genau, oder kam der einfach, weil da so wenige mittlerweile sind, dass du halt irgendwann nach 10 Sessions, früher oder später, schwimmt er halt wieder an dieser Steinpackung vorbei, dann hast du ihn halt. Und diese, also
du kannst keine Patterns aufbauen.
Genau,
und das ist das, was
safe,
sie, diese Patterns aufbauen. Ja. Holland, du machst die Gedanken.
Ja, Mann.
Und du tickst diese Boxen, Digga.
Ja,
und
ja,
in Deutschland, du weißt nicht halt, war es dieser Köder, war es dieser Lauf oder war es einfach
nur, wie du sagst. Du weißt nur eins, wenn du lange genug stehst, irgendwann, Digga, irgendwann geht's dir krumm, aber du weißt nicht, wieso. Und das ist das Kranke. Und ja, deswegen traut man sich natürlich auch viel weniger auszuprobieren. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an einem Spot, wo wir vorhin mit dir waren, letztendlich fische ich da so 3, 4 verschiedene Sachen und die funktionieren auch, je nach Situation, je nach Wechsel. Und andere Sachen, die ich viel eher in Holland ausprobiert hätte, die habe ich da so 1, 2 Mal probiert, aber nachdem sie da nichts gebracht haben, traue ich mich auch nicht mehr, die da länger zu fischen, weil mit den anderen Methoden fange ich auch nicht so viel Fisch, dass ich mir jetzt erlauben könnte, eine Zeit, in der ich weiß, ich könnte sie quasi mit dem Gummi wieder fangen, auf einmal zu opfern für, was weiß ich, ein Crankbait nachts oder sowas. Das mache ich da halt einfach nicht.
Und das war halt auch Eye-Opening für mich, so vor allem was die Zanderangelei war, da habe ich echt in Deutschland hier auf die Fresse bekommen, zumindest bei uns in der Homestrecke so.
Ein blaues Auge vom Glasauge sozusagen.
Nee, auf jeden Fall. Aber ja, wir haben auch schon echt schöne Fische da bei uns. Aber ich habe genau dasselbe reproduziert eigentlich, was wir hier in Deutschland gemacht haben und nahtlos umgesetzt in Holland. Aber Alter, die Resultate, ich schwör's dir, ich habe mich diesen Herbst dumm und dämlich gefragt.
Ja, die ersten, also wo ich dich dann, wo wir dann schon ein bisschen mehr Kontakt haben, war das schon so die Zeit, wo ich deine Stories gesehen habe, wo immer mal wieder kam, it's rising water und so, und du hast dir irgendwie so eine kleine Pocket gesucht, so eine Backwater Pocket, wo es ruhig war, und dann hast du da halt einfach gleich so 3, 4 Zettis rausgejiggt, so auch gute, auch ein 80er mal dabei oder so war, glaube ich, irgendwie
ja,
sowas.
Genau, also mehrere 70er und so, also und das macht halt. Und das macht halt das macht so Bock.
Weil Zander, man muss halt sagen, das ist jetzt nicht der vielseitigste Fisch, aber wenn die Bock haben und wenn sie einfach auf relativ leichtes Gerät, einfach auf so leichte Köpfe, wie so ein Blitz reinhämmern, das ist so geil.
Und vor allem halt auch, wir hatten dieses Jahr richtig krasse Hochwasser, Ende des Jahres, Anfang dieses Jahres so. Und auch ne, eine Strecke, die eigentlich schon, also da ist schon immer Bootsverkehr oder Leute.
Digga, wir machen jetzt diese Strecke über das nächste, über die nächste Stunde. Ich werde dir flattern, so viel. PayPal-Link. Oh, PayPal-Link, weil von dem Geld kann ich mir dann ein Auto kaufen und er kann sich dann seinen scheiß Sidescan kaufen, damit er noch was.
Scope, Digga, Scope, bitte.
Oh, ey, wenn du das.
Also boah, wenn Garmin das hier hört.
Ey, bitte, egal was er macht, selbst wenn er auf Knien vor eurem Laden sitzt, gebt ihm keinen Scope. Der Junge ist noch hat er weiße Flügel. Ich habe keinen Bock, dass er mit 3 Zack durch die Gegend läuft, Alter.
Nee, aber Digga, ich schwör's dir, übelstes Hochwasser. Alle Buhnen unter Wasser. Kein Mensch am Wasser. Ich komme an, hatte mir meine potenziellen Spots schon so ausgelotet so, und es hat einfach funktioniert so. Und das hat so Bock gemacht, einfach geil, alleine.
Wie oft hast du dieses Szenario dann reproduzieren können oder wie oft hast du diese Hochwasserphase dann gehabt, wo du richtig weil ich habe so 1, 2 mitbekommen, aber ich weiß nicht, hast du das noch öfter gehabt, bis ich da war, oder?
Ja, es waren so, ich würde sagen, ja, so 3, 4 große Hochwasserschwankungen, die es jetzt über Jahr, also über das Wechseljahr
jetzt gab. Wir reden so viel über was, ich muss schon seit einer halben Stunde so ekelhaft pissen, aber ich habe keinen Bock aufhören zu reden, aufzuhören, weil es gerade so Bock macht, Alter. Ich gehe schnell, okay?
Ja.
Ich schwör, bei mir ist auch gerade Hochwasser, Mann.
Cut, cut.
Oh. Ja, warte, ich mach hier echt einen Cut, weil dann haben wir schon mal...
Part 1.